Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken.
Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
Ja, ist schon ein geiler Beruf. Ich meine, guck mal, wie viele Rollen ich am Tag spielen darf. Die kriege ich im Theater nicht in einem Jahr angeboten.
Genau.
Ne? Oder vielleicht auch nicht im ganzen Leben.
Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
Und wenn dann Leute zu mir sagen, oh, du hast die gespielt in dem, dann ist das eigentlich das schönste Kompliment für mich, weil die das nicht raffen, dass das die gleiche Schauspielerin ist.
Doch, wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
Warte, das darfst du
das kennt man
gerne
schon.
Wiederholen für den Soundcheck.
Also bei uns war es Mbambi, Kolonie Kolonastik, Mbambi, Akademie, Safari, Akademie, Puff, Puff, oh, Mulle, Mulle, Mai, Macaroni, Fujidai, Fujidai, Dai, Dai, Papagei, Gai, Gai, Pfefferminzbonbon, Sanitätssalon, Schuhkarton, alle Affen, die so gaffen machen, da, alle Ziegen aus Berlin machen, bäh.
Das ist Kathleen Gawlich. Sie ist Schauspielerin, Synchron-, Hörbuch- und Hörspielsprecherin. Schon im Alter von 13 Jahren bewarb sie sich an der HFF Potsdam-Babelsberg für den Babytest und bekam schon parallel zum Studium erste Theaterengagements. 10 Jahre spielte sie unter Thomas Langhoff am Deutschen Theater, wechselte zur Schaubühne und entdeckte in dieser Zeit auch ihr Talent Stimme und entwickelte dieses in der Synchronisation von Filmen, insbesondere im Bereich Zeichentrick, stetig weiter. So spricht sie seit 2002 das Eichhörnchen Sandy in SpongeBob Schwammkopf und regelmäßig Elizabeth Banks zum Beispiel in der Trilogie Die Tribute von Panem. Durch ihre Fähigkeit, ihre Stimme ansatzlos zu morphen, interpretiert sie im Bereich Hörbuch und Hörspiel viele Kinderstoffe, aber auch historische Romane oder zeitgenössische Literatur. Denn Kathleen ist sehr wandelbar. Ein möglicher Grund dafür ist wahrscheinlich ihre Herangehensweise, statt die Rolle an sich heranzuziehen, immer wieder in die jeweilige Rolle hineinzutauchen. Mit allen Emotionen. Angstfrei? Sicher. Nur das Klopapier sollte besser nicht alles sein.
Okay.
Los geht's.
Sehr guter Soundtrack, nehme ich mit. So, und jetzt widmen wir uns diesem wunderbaren, wie sagt man das, Gefäß, Karton?
Tresor.
Du hast mich genau, du hast Tresor gesagt.
Ja, ich finde, das hat was davon.
Weil man muss kurz dazu sagen, du hast ja auf jeden Fall den Rahmen gesprengt bis heute.
Tut mir sehr leid.
Wir waren im Vorgespräch, hatten wir gedacht, so gab es mal einmal, glaube ich, auch Aperol Spritz oder so, weil wir das auf der Sprecherparty auch getrunken hatten. Und dann kam nochmal von dir so ein Link, oh, ich habe was gefunden, das ist es.
Ja.
Und ich dachte so, Schluck, das muss ich mal kurz absichern lassen. Und dann schrieb Chef, und dann habe ich gedacht, okay, können wir denn irgendwie vielleicht noch einen anderen Sherry finden, der irgendwo in dem Bereich ist? Und dann hast du ja gesagt, und dann kam von dir dieses Animoji, was ich noch gar nicht kannte, weil das erst irgendwie ab iPhone 10 oder so
richtig
verfügbar ist.
Ja.
Hattest du dann nämlich geantwortet, naja, dann zahlst du die Differenz. Aber das dachte ich, das können wir ja auch nicht machen. Und Kai hat dann auch gesagt, nö, komm, pass auf, wir bestellen das jetzt einfach. Unter der Prämisse, wir müssen es jetzt richtig knallen lassen.
Okay, ja, das ist schon.
Du kannst quasi die halbe Flasche nicht mehr nach Hause nehmen, wir müssen sie killen. Na, das werden wir natürlich nicht schaffen.
Nee, ich glaube, dann lande ich im Krankenhaus.
Okay, und ich habe die ganze Zeit gedacht, es ist Sherry, aber es ist ja gar nicht Sherry, sondern es ist Whisky, der ist im Sherry-Fass gelagert
richtig.
Ist.
Richtig, das ist also Fassstärke. Ja. Also es ist ein Single Malt, der ist also nicht kein Blended, also nicht mehrere Malt-Ursprünge übereinander gelegt und miteinander verschmolzen, so wie beim Wein ein Verschnitt, sondern das ist diese eine Substanz und das im Sherry-Fass gelagert, Fassstärke, deswegen auch dieser Alkohol da drin, diese Menge.
Aber Whisky, 59, doch, schon mehr als sonst, ist eher 44 und so, ne?
Ja. Ja. Und ich trinke ihn eben ungern verdünnt, obwohl es gibt Whisky-Liebhaber, die meinen, dann erfährt er nochmal einen Mehrwert. Das kann ich nicht empfinden. Und Sherry-Fass, na klar, es gibt ja auch diese torfigen, jetzt mal als absolutes Gegenbeispiel, ist nicht so meins, weil ich aber auch als Nichtraucher eher das Problem habe, wenn ich am nächsten Morgen aufwache, habe ich das Gefühl, ich habe richtig geraucht. Und das ist mir sehr unangenehm, weil ich Raucheratem auch nicht so gerne mag.
Ne? Wie gut, dass ich gerade nicht rauche. Alles klar.
Nein, aber du verstehst, es gibt ja so Leute, da ist es so, da ist die Zigarette so eingebacken. Das ist furchtbar. Und wenn man dann mit solchen Kollegen dann am Mikrofon zusammensprechen muss, ist das schon, kostet mich das sehr viel Überwindung. Dann bin ich nicht immer ganz beim Thema.
Ja, genau. Also das heißt, du bist auch sehr geruchsempfindlich.
Oh ja.
Oh ja.
Ich bin ein absoluter Nasenbär.
Dann lass uns die Flasche mal öffnen.
Ja.
Und mal schnuppern.
Ja.
So, wo geht der Tresor auf?
Tja.
Wie ist der Mechanismus
der
hier?
Findet.
Komm, wo ist der BH-Klick? Geil, ich stelle mich richtig doof an. Komm, du weißt es doch.
Du findest das rauskommen.
Oh Gott, jetzt auch noch unter Zeitdruck hier. Aber haben wir ja nicht. Es gibt bestimmt nach oben schieben, zur Seite schieben. Nee.
Guck mal, oben drauf drücken vielleicht.
Dieser kleine?
Ja, beide.
Ach, beide zusammendrücken. Ah. Da. Schatzkiste.
Ist das liebevoll?
Ja, wenn dann das Etikett auch noch richtig gedreht ist.
Ja, und das ist in dem Fall also ein taiwanesischer, was ja, ich glaube, die asiatischen gibt es noch gar nicht so lange auf dem Markt.
Ja, ist und mir auch neu, dass die dann eine Tradition haben.
Naja, also im Zeitalter der Globalisierung und, ne, kann man sich natürlich auch alles weitergeben. Es gab wohl irgendwie bis 2002 ein staatliches Monopol auf Brennereien. Und seitdem das aufgehoben ist, hat tatsächlich jemand seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Und der hat sich mit Freunden zusammengetan, hat natürlich Spezialisten an seiner Seite. Und,
bist du richtig informiert?
Nee, das nicht. Also das ist so, was ich so am Rande so mitgekriegt habe. Ach, okay. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe wirklich ausgelöst durch meinen Mann, der früher mal neben dem größten Whisky-Markt Deutschlands, nämlich Big Market im Britzer Damm irgendwie ist das, glaube ich.
Ach, witzig. Okay.
Da hat der mich mal hin entführt und wir haben eine Verkostung gemacht. Und ich kann nur sagen, wir haben uns hochgesoffen. Und dieser Verkäufer dort, der Herr Horn, der leider den Laden nicht mehr besitzt, weil er jetzt das entsprechende Alter auch hat, dass er das nicht mehr machen muss, der hat den Laden mittlerweile veräußert, verkauft. Den haben andere Leute übernommen. Seitdem war ich aber auch nicht mehr da gewesen. Mhm. Aber Herr Horn war der Knaller. Herr Horn hatte so eine Nase. Und der hat dann schon mitgekriegt, wie wir so ticken und was uns so schmeckt. Und der brachte dann einen nach dem anderen.
Und du meinst immer so eine Alkoholknollennase?
Ja, große Poren, rot,
ja. Leuchtend. Also bei uns war es die Physikernase, unsere Physiklehrer waren immer so. Okay. Was heißt alle, die zwei? So, ich schenk mal ein.
Ja.
Das ist ja auch das Geile, muss man auch mal dazu sagen, weil du bist so vorausschauend, bist du immer so? Du hast extra Sherrygläser mitgebracht, weil du wohlwissentlich davon ausgegangen bist, dass wir hier einfach nur Wasser und Kaffeegläser haben.
Das hat ja sehr viel mit Genuss, mit Liebe zu tun. Und dann sollte man auch wirklich alles dafür tun, dass das... Also weißt du, ich kippe mir ja so ein Ding da nicht jede Woche hinter die Binde.
Nee.
Na, das soll schon was Besonderes sein. Und dann darf man das auch ein bisschen zelebrieren.
Auf jeden Fall. Ja. So, und jetzt aber...
Das ist...
So ein Gerät muss jetzt aber auch atmen, oder was?
Das ist eine Stunde? Ein Dreifacher. Nicht unbedingt.
Das ist ein Dreifacher?
Naja, würde ich mal sagen. Also ja, also mal schön schnuppern. Und dann kann ich nur empfehlen, den ein bisschen im Mund zu behalten und durch die Nase auszuatmen. Und dann geht da drin so richtig die Geschmacksexplosion los. Prost, mein Lieber.
Zum Wohl.
Danke für die schöne Einladung.
Willkommen, Kathleen. Schön, dass du da bist. Prost.
Na, kleines Feuerwerk.
Wow.
Ich wollte uns ehrlich gesagt, ich als Nichtraucher, wollte ich uns ein Zigarillo mitbringen.
Mhm.
Ich war ja gestern auf dem Flughafen, also kam ja von Bukarest mit der Schaubühne vom Gastspiel zurück. Gab aber wirklich bloß Zigaretten. Irgendwie mögen die Rumänen, also da ist Rauchen irgendwie noch anders etabliert, ja. Also das ist noch nicht so schräg betrachtet wie bei uns mittlerweile.
Mhm.
Ich habe keinen Zigarillo gefunden. Passt natürlich super dazu.
Oh ja, aber ich drehe mir vielleicht einfach nochmal eine. Ich kann dir eine mitdrehen, wenn du möchtest.
Nee. Der Witz ist ja, ich kann ja nicht rauchen. Ne? Ich kann ja nicht rauchen. Ich kann nur puffen. Da steht mein Kopf dazwischen. Ich kann das nicht hinterziehen.
Mhm.
Ich sollte es für die Bühne lernen. Ich habe es wirklich versucht. Es geht nicht.
Weil es auch so brennt und wehtut und bumst? Oder einfach, weil der Reflex geht nicht?
Ja, der Reflex geht nicht. Mein Körper will das nicht. Mein Körper...
Ja, voll gut.
Lehnt das komplett ab.
Belass es dabei.
Ja, weil du gesagt hast, so vorausschauend oder was. Also in gewisser Weise kann ich das schon sein, aber manchmal kann ich auch wunderbar verpeilt sein.
Mhm.
Ja, und dann bin ich so gar nicht vorausschauend. Zum Beispiel hier am Reuterplatz, als sich schon anbahnte, dass jemand neben mir nicht so richtig durchblickte, obwohl er ein Berliner Kennzeichen hatte, mit dem Resultat, dass er also in meine Spur wieder raus, wieder rein und wieder raus.
Leihwagen.
Ich wurde dann geblitzt. Und jetzt darf ich meine Fahrerlaubnis abgeben für einen Monat.
Bitte was?
Ja.
Weil du was gemacht hast?
Weil ich so spät über die rote Ampel bin, weil ich habe sozusagen... diese Schrecksekunde, ausgelöst durch diesen blauen Wagen neben mir und dann vor mir und dann neben mir, habe ich so Stecknadeln auf der Haut gespürt und habe eine Weile gebraucht, bis ich wieder klar gesehen habe und bin dabei über die Ampel gerollt. Krass. Und das war sehr spät, also 2,3 oder 2,4 Sekunden, nachdem die Ampel schon rot war. Weil die Ampel mittlerweile eben über meinem Dach war. Ich konnte die nicht mehr sehen.
Okay. Ja?
Aber der Typ ist natürlich nicht auf dem Foto drauf. Also insofern kann ich den...
Nicht angeben als Grund.
Richtig. Kann ich jetzt was vom Pferd erzählen? Und ich muss jetzt
Das, haben die das so verschärft? Also ja. Dass du für einmal Ampel schon den Führerschein abgeben musst?
Ja, vor allem so spät nach der Ampel. Also wenn dir das wirklich so in der ersten halben Sekunde passiert, gibt es wahrscheinlich noch irgendeine Chance, da wieder rauszukommen. Mhm. Und so kriege ich jetzt 2 Punkte, muss ungefähr 200 Euro Strafe zahlen. Und was nicht schlimm ist, weil ich bin momentan ertappe ich mich dabei, dass ich immer öfter mit den Öffentlichen fahre, weil es keinen Spaß mehr macht mit dem Auto. Mhm. Und weil ich ehrlich gesagt zugegebenermaßen diesen dreckigen Diesel, diesen Motor unterm Hintern habe, mich hat es also erwischt, und ich auch wirklich ein schlechtes Gewissen habe, damit in die Stadt zu gucken. Das finde ich echt scheiße mittlerweile.
Ja, die Wetter-App hier von unseren Geräten, die wir haben, die haben ja jetzt seit dem Update immer diese Notiz, schlechte Luft. Musst du mal gucken bei Berlin. In Berlin, das kursiert schon die ganze Zeit im Netz. Und ich glaube, sämtliche Gemeinden regen sich auf, weil die natürlich nur die Messwerte von 5 Stationen oder sowas, von 5 Messwerten nehmen. Mhm. Und damit würde ich sagen, im Grunewald ist auch schlechte Luft, was ich einfach mal nicht glaube. Mhm. Aber,
na klar, es steht schon an Knotenpunkten.
Aber an Knotenpunkten und auf jeden Fall. Also alles im Innenstadtbereich, wo du nicht im Park bist, glaube ich, auf jeden Fall ist über einem Grenzwert.
Du, ich habe Bock auf Elektro, ne? Total. Mhm. Aber es ist eben noch nicht so weit. Und ich muss
für
schon
eine Reichweite, meinst du?
Ja, also ich muss schon, ich lebe ja nun am Rand von Berlin. Ich muss es schon dann irgendwie nach Potsdam schaffen, zur Not, zur Aufnahme, dann rein in die Stadt, nochmal nach Potsdam und dann wieder nach Hause. Und das ist momentan...
Immer noch nicht drin? Bei den Autos auch nicht? Ich dachte, die hätten 250 Kilometer oder so.
Naja,
oder?
Du musst dann schon... Ja, also schauen wir mal. Also das nächste Projekt bei mir zu Hause ist erstmal Photovoltaik auf dem Dach haben. Ne? Also ein bisschen autark werden.
Das heißt,
damit das Ganze sich auch wirklich, also damit das passt. Ne?
Ihr seid Hausbesitzer dann?
Sonst wir sind Hausbesitzer, ja. Ja. Wir haben also, das wissen, merken wir aber jetzt erst offensichtlich zur rechten Zeit gekauft und dann gebaut. Also ein Grundstück gekauft. Mittlerweile ist das Nachbargrundstück veräußert für den dreifachen Preis und das nur 13 Jahre später. Mhm. Und das Haus würden wir uns heute auch nicht mehr leisten können, glaube ich. Weil auch die Rohstoffpreise natürlich gestiegen sind und alles sowas.
Das ist verdreifacht.
Ja, das ist absurd.
Innerhalb von welcher Zeitspanne?
13 Jahren.
13 Jahre, ja. Das ist ungefähr die Zeit, die ich hier bin, quasi. Und,
und man darf nicht vergessen, Schönefeld ist in der Nähe. Ne? Man denkt eigentlich, hä, da will doch keiner hinziehen. Nee, vergiss es. Es ist so gefragt, das wird natürlich demnächst, wenn das Ding mal aufmacht. Ich sage dann immer, hey, ja, wenn jemand sagt, ey, was ist denn mit den Geräuschen und so, ihr hört doch das dann. Ich habe gesagt, du, ganz ehrlich, bis der aufmacht, bin ich in dem Alter, da höre ich eh nichts mehr. Also alles gut, oder? Nee, aber... wir haben Schwein, wir liegen wirklich im Auge der Ein- und Ausflugschneise. Das war damals sozusagen unser Draufblick. Also wir waren sofort auf der Seite der Flughafengegner und haben dann entschieden, das geht. Die müssen immer außen um uns rum. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man ja mal sagen,
du sprichst alle wollen... Du sprichst vom BER und nicht vom Schönefelder.
Genau, vom BER.
Der ist ja daneben.
Ja, okay. Aber man benutzt ja die Flugbahn schon, also die Startbahn. Mhm. Also du fährst ja mittlerweile mit dem Auto, 1, 2, 3, mit dem Flieger um das neue Gebäude drumherum, was fast so lange braucht, um nach Köln zu fliegen. Ne? Mhm. Und dann startest du von einer der neuen Bahnen.
Okay,
ja,
ist mir noch nicht untergekommen.
Wenn der Wind ungünstig steht, hörst du das natürlich. Aber wir wollen alle fliegen und keiner will die Dinger über dem Dach. So geht es natürlich auch nicht. Ne?
Ja,
aber ich bin schon ganz stolz. Also ich mache das im Inland wirklich mit meiner Bahncard. Das ziehe ich durch. Also wenn ich irgendwie beim WDR arbeite in Köln oder nach Hamburg muss oder was, fahre ich immer mit der Bahn.
Ist doch das Angenehmste, einfach zu reisen,
großartig,
oder?
Ja. Es ist auch für den Körper viel besser. Man hat alles dabei und nicht beim Fliegen kommt dann der Rest erst später sozusagen die Seele einen Tag später an.
Ja, das ist so. Krass, ich habe mit Sherry, also es ist ja Whisky im Sherry fast, aber ich habe mit Sherry nur so eine Assoziation, kann ich ja ganz kurz in 2 Sätzen erzählen. Mhm. Ich war mal sehr frühzeitig unreif und unvernünftig und habe, weiß ich, bei meiner Oma in Oldenburg, als ich da zu Besuch war und übernachtet habe, mein Cousin hat im selben Haus da gewohnt, ich glaube, ich war 13 oder so, 12, 13. Und die sind halt so richtig, so Kaufmannstraditionsfamilie, und die hatten alles einfach so ganz klar, so im Übermaß auch an Lagerräumen. Mhm. Und da gab es halt immer hinten hinter der Küche noch diesen Raum, wo einfach sämtliche Alkoholiker standen, die ich halt irgendwie, natürlich eigentlich noch nicht kannte, aber wir haben es dann irgendwann aus einer Schnapsidee, im wahrsten Sinne, einfach eine Flasche geschnappt. Und das war ein Sherry. Und den haben wir, ich weiß nicht, wie viel da drin war, aber wir haben ziemlich viel zu zweit getrunken als 12 und er war, glaube ich, 14 damals, mein Cousin. Getrunken auf dem Nachmittag. Völlig bekloppt. Super. Einfach mal so. Ja, das ist ziemlich eskalierend geendet. Ja. Also zumindest mein Cousin lag danach kotzend im Bett. Stundenlang.
Ich kann mich erinnern.
Ich habe sehr viel Ärger gekriegt. Ich wollte dann, ich habe mich vor Cartoons gesetzt und ausgenüchtert.
Ach so.
Ich durfte dann kommen. Was ich zu Hause ja nicht durfte. Und das habe ich dann da bei meiner großen Mutter immer ausgenutzt.
Ja, ich kann mich erinnern, meine Eltern haben selber sowas angesetzt, was dann so geblubbert hat, ne? In so einem Weinballon. Mhm. Es war dann Likör oder sowas. Und dann blieben ja diese Früchte übrig. Und die haben ja verdammt lecker geschmeckt. Mhm. Ich wusste als Kind natürlich nicht, dass die ja so richtig reinhauen.
Dass die auch was richtig
Spaß
machen.
Ich bin wirklich heimlich an die Bar und habe dann immer diese Früchte rausgelöffelt. Ich glaube, da wurde der Grundstein gelegt, dass ich das jetzt hier so toll finde. Hm?
Aber du hast keine subjektiven Erinnerungen, dass du eventuell dich anders gefühlt hast? Also zu einer Zeit, wo du da noch gar nicht das einordnen konntest?
Naja, ich habe schon gemerkt, dass das was macht und konnte dann auch sozusagen die Verbindung herstellen. Ich wusste, wo es herkommt, klar. Ja. Und insofern war mir klar, dass ab einem gewissen Zeitpunkt muss ich damit dann aufhören, beziehungsweise das Maß nicht überschreiten. Ne? Das ist,
hast du da schon in jungen Jahren gelernt?
Ja, in jungen Jahren.
Von welchem Alter sprechen wir? Wann war das?
12? Ja, 12, okay. 13, ja.
Ja, ja genau, ja. Da geht's los. Ja. Was machen die Erwachsenen?
Probiert man sich aus.
Ja, krass. Aber schön, dass du jetzt nicht so lange warten musstest. Es tut mir leid. Ich dachte, wir hätten 19 Uhr ausgemacht. Aber ich komme gerade vom Gespräch mit Oliver Robeck. Mhm. Und er hat mir nebenbei, nachdem er erfahren hat, dass ich gleich mit dir das Gespräch mache, ich soll dir schöne Grüße bestellen.
Danke sehr.
Und er wird nämlich demnächst auf dich zukommen, weil er tatsächlich möchte, dass für ein dem baldig stattfindendes Live-Hörspiel dich zu engagieren.
Das wird ja mal. Oder weißt du das?
Eben, weil hast gesagt, du möchtest so gerne. Würdest du, und ich habe das diverse Male schon im Büro bei uns fallen lassen. Mhm. Nimm doch mal die Kathleen, die macht richtig Spaß. Und Olli meinte dann, das war schön, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich Originalzitat wiederkriege, aber er sagte dann, naja, ich kenne die ja schon seit Jahren, ich weiß ja, dass die auch kann, aber wir wollten was Vernünftiges haben jetzt, also wir wollten sie ja nicht für irgendeinen Quatsch, die ist ja von der Schaubühne und so, und dann meine ich so, warte mal, die hat doch auch deutsches Theater und so, ja. Da kannst du ja nicht irgendeinen Scheiß machen, und jetzt geht es, glaube ich, um, ich weiß, darf ich das verraten? Ich glaube, die Vorschau läuft schon, alles ist ernst.
Okay.
Oder so.
Ich weiß von nichts.
Du weißt von nichts.
Mein Name ist
aber Harf. Demnächst kommt, ja, okay. Glaube ich, ein Anruf.
Ich freue mich. Hoffentlich passt das mit den Terminen.
Ja. Ja, das wird bestimmt passen. Ach, krass.
Ja, ich liebe es. Also das letzte große Ding, oder eigentlich das erste und letzte große Ding, was ich gemacht habe, das war dieses Paul Temple mit Bastian Pastewka. Und das war so durchgestylt und das steckte natürlich...
Das Hörspiel, mit dem ihr seid ja auch getourt.
Das
Live-Hörspiel,
wir sind getourt damit.
Ja.
Das war, also ich habe noch nie, so, das war wie durchkomponiert.
Okay. Ja?
Also wir waren ja 5 Leute auf der Bühne. Jeder hat mehrere Rollen gegeben. Mhm. Und dann haben wir gleichzeitig die Sounds gemacht, was einen wahnsinnigen Charme hatte. Weil ich hatte dann so eine ganz kleine Tür, die also so groß war wie so ein Schuhkarton. Und damit spielte ich dann, von vorne kommt einer rein, läuft durch die Bar und will zum Hinterzimmer zum Chef. Und dann habe ich also diese Tür aufgemacht und meine Kollegen haben diese Bargeräusche in diesen Hinterraum eindringen lassen. Und in dem Moment, wo ich die Tür geschlossen habe, haben alle mit den Geräuschen aufgehört. Sodass also wirklich, wenn du die Augen zugemacht hast, sind so die Perspektiven entstanden. Und das ist eben ganz doll dem Regisseur Leonard Koppelmann geschuldet und Bastian Pastewka. Weil Basti ist auch
so präzise,
echt so,
oder?
Ja, das
oder?
Ist unfassbar.
Ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört.
Unfassbar. Aber
ist ja nicht nur nerdig, aber der ist so auf den Punkt und so.
Der ist so auf den Punkt und das hat so einen Spaß gemacht und du konntest richtig abends durch die Decke gehen. Weißt du, und dann tauchst du so als Theaterschauspielerin im Schauspielhaus Bochum auf, ja, und denkst so, naja, es ist ja doch jetzt... Ist ja jetzt nicht große Schauspielkunst, wir kommen ja mit relativ leichter Kost jetzt hierher und wer weiß, ob wir das Publikum kriegen. Und du merkst auch so ein bisschen nur am Anfang, die sind etwas verhalten und gucken erstmal, was wird denn das, wo geht denn die Reise hin? Und zum Schluss toben die und das ist ein Riesenhaus, ne? Ich sag dir, also so Gänsehaut in Wellen, also das, großartig, großartig.
Aber schon, also Live-Hörspiel, aber ihr habt auch den Text vor.
Wir hatten den Text, genau, ja, also gelesen, nicht, wobei wir den dann mit den vielen Vorstellungen fast auswendig konnten.
Okay.
Aber das hatte natürlich diesen schönen Live-Charakter mit Versprechern und allem, was dazugehört. Und dass natürlich am Abend auch Sachen passiert sind. Und gerade die Männer der Zunft, der Kai Magnus Sting, der eben auch so allein auftritt und so weiter, der hatte so ein Faible dafür, dann das, was so schiefgelaufen ist, am Abend immer wieder aufzufangen und vorkommen zu lassen. Mhm. Und hat dann so ein Running Gag draus gemacht.
Ja, das ist eher so, wenn und du so wach bist, ist es herrlich.
So gefreut, ja.
Und davon lebt Live-Hörspiel ja auch. Absolut. Gerade von den Fehlern, die quasi transparent bleiben und sind.
Ne? Und das ist ja das Schöne, ne? Dieser Live-Charakter. Das sind ja eigentlich die schönsten Vorstellungen.
Aber habt ihr denn geprobt? Weil du sagst ja, es war so präzise.
Ja, das wird, aber wie?
Ja?
Aber wie? Ja.
Das wird dir bei der Lauscherlounge, glaube ich, nicht passieren. Da ist viel prima Vista.
Das kann auch lustig werden.
Das kann eben. Also das ist natürlich nochmal ein anderes Format. Das ist mit mehr gewollt auch. Also erstmal Routine.
Mhm.
Viele Routine. Und dann aber natürlich auch, um es transparent machen. Wie eigentlich ein Studioprozess eines Hörspiels, wo eben auch Sachen passieren.
Ja.
Kann man natürlich nochmal neu ansetzt.
Also
oder
die
so.
Gefahr, dass es nach hinten losgeht, ist natürlich auch gegeben.
Ja, ne? Klar,
also wenn da Timing nicht stimmt,
und genau.
Dann ja.
Ja.
Fein, freue ich mich.
Ja.
Ja, das ist für mich so die schöne Verbindung, weißt du, so Theater spielen und meine Sprechersachen. Und da muss man ja dazu sagen, sind die Theaterleute ja mitunter doch ziemlich überheblich und schauen immer auf uns herab, die wir da
auf euch Synchronsprecher.
Ja, du machst ja eher so, du kommst ja eher so vom Synchron, wie oft ich diesen Satz gehört habe.
Aber in welchen Kreisen bewegst du dich, dass du sowas hörst?
Also
in
der Schaubühne.
Schaubühne ist das, ja?
Schon, ja, na klar.
Da ist noch so die Trennung, ja?
Ja, mittlerweile nicht mehr, weil unsere großen Leute natürlich durchstarten und international in Kinofilmen auftauchen und dann sich selbst synchronisieren müssen. Mhm. Und auf einmal ist da eine andere Wertschätzung, weil sie wissen, was das bedeutet, was sicherlich nicht dazu führt, dass sie eine andere Einstellung zu Synchron bekommen. Sie sind nach wie vor der Meinung, man muss sie sich, dass die Sachen sich im Original anhören mit Untertitel. Ne?
Ja.
Aber ich halte sozusagen die Fahne für unsere Zunft sehr hoch und sage dann immer, wisst ihr Leute, es ist so einfach, immer schlechte Beispiele zu zitieren, wo sozusagen Synchron versagt hat, weil das Original einfach geiler war. Mhm. Aber ihr könnt mir nicht erzählen, dass ihr euch alles immer in beiden Varianten anguckt, um euch ein Urteil anmaßen zu können, weil es gibt genauso auch die anderen Beispiele. Und von denen unbedingt. Redet ihr nie. Ja?
Und die kennen oder die sogar eine eigene Kunstform geschaffen haben, jetzt wenn man Bud Spencer und Terence Hill oder so als Beispiel nimmt, wo ein eigener Kosmos entstanden ist, der so gar nicht vorgesehen war. Ja,
abgesehen davon, ne, also Theater ist auch, ist heute auch härter, weil es ist, die müssen mehr in kürzerer Zeit produzieren, hat man das Gefühl. Die Leute sind mehr am Limit. Die können sich
du meinst, seltener, wenn du fest im Ensemble bist,
du kannst dich seltener erholen. Also es großes braucht dann Repertoire. Auch oft nicht lange, dass die Leute, wenn sie dann nicht mehr können und vom Theater einfach weggehen müssen, um auch wieder aufzutanken und nicht komplett blutleer zu werden, mich dann auch antippen und sagen, du, kann ich da mal mitkommen zum Synchron? Ja, und dann mache ich das auch gerne. Ne? Ja, das ist immer.
Hast du schon so ein paar quasi reingeführt, die jetzt auch.
Ja, nun will ich mir nicht auf die Stirn schreiben, dass ich die eingeführt habe, aber ich habe zumindest Kontakte hergestellt und laufen müssen sie ja dann wirklich selbst. Ne? Also, das kann ich dann nicht entscheiden. Das müssen die Regisseure und Regisseurinnen vor Ort dann machen.
Klar.
Und entweder das passt oder das passt nicht, weil das ist, ich finde immer, das ist eine zusätzliche Begabung. Das kann eben auch nicht jeder. Also, nicht jeder Theaterschauspieler kann synchron. Das ist, das ist was sehr Besonderes.
Und bei vielen dauert es auch sehr lange. Die müssen, also ich kenne unzählige Geschichten jetzt auch von einem Detlef Bierstedt, der auch O-Ton gesagt hat, erst anderthalb Jahre, zwei Jahre hat er nicht verstanden, was er da gemacht hat und ist überhaupt nicht klargekommen.
Ich habe am Anfang, ganz ehrlich, da hatte mich ja jemand im Theater gesehen und dann für Synchron eingeladen. Mhm. Ich habe bei Zeichentrickfilmen hatte ich sehr schnell den Zugang, weil natürlich aber immer dieser Überraschungseffekt mit meiner Stimme da war. Also insofern habe ich mich schnell wohlgefühlt, weil ich gespiegelt bekommen habe, dass ich ganz besonders bin. Ne? Das hat mir natürlich so den Teppich ausgelegt, den
roten.
Hast
du hier ein Eichhörnchen versteckt?
Aber sobald ich einen Realfilm synchronisieren musste, habe ich die Nacht vorher nicht geschlafen. Und ich glaube, das hat drei Jahre
Anfängen,
angedauert.
Ja.
Ja, drei Jahre, bis ich cool war und gedacht habe, ey, ich krieg das hin. Und wenn da jemand an mir interessiert ist, dann kann ich richtig gut sein. Ne?
Voll. Also ich habe jetzt mal, ich muss jetzt mal durchgucken, so, du hast so Du hast auch einen seriösen Ton drauf im Synchron, wo ich dich einfach auch nicht wiedererkenne. Da, wo ich das nur an ganz, ganz kleinen Nuancen so, ach, da ist Kathleen, da ist Kathleen. Aber ansonsten immer so vollkommen anders.
Ja, ja, es gibt ja durchaus Leute also, in der Branche, die gesagt haben, oh, nicht die, die hat so eine ätzende Stimme.
Nein,
die kannten
überhaupt
mich sozusagen
nicht.
Nur mit der Quäke.
Aber ich finde, du bist ein Chamäleon. Du kannst es krass und trotzdem, also ohne, dass du jetzt chargierst, habe ich den Eindruck, also aus den Beispielen jetzt und bei Filmen oder so, wo ich dich rausgehört habe, wo ich dachte, krass, was passiert da? Also da über die Haltung bist du so weit weg von der Kathleen, die man sonst auch bei Hörspiel oder...
Wobei ich mir das nicht vornehme, ne? Also das ist auch manchmal so der Vorwurf im Theater, ja, du mit deiner Synchronstimme, wo ich immer sage, Leute, so funktioniert das nicht. Also so funktioniere ich nicht. Mhm. Also auch im Studio ist es tatsächlich so, ich komme rein und mit meiner Stimme passiert automatisch was, wenn ich das Original sehe. Ja. Und da höre ich mir die nicht an und sage, ah, die klingt ein bisschen tiefer als eben, so jetzt mache ich auch mal tiefer. Sondern nein, ich höre die, schmeiß mich in die Emotionalität und dann höre ich mich vielleicht anders an, eben nicht als Kathleen, was ja wunderbar ist. Ich gehöre aber auch zu den Schauspielern, die wirklich tatsächlich gern in Rollen schlüpfen. Es gibt ja Leute, die ziehen alles so an sich ran, du wirst sie immer wieder erkennen. Mhm. Ja? Also The Voice schlechthin, Christian Brückner. Das ist immer Christian Brückner. Der hat diese großartige Begabung, Texte so zu lesen, als würde er sie gerade selber entwickeln.
Ja.
Und es gibt eben diese, glaube ich, diese zwei Unterscheidungen bei Schauspielern. Also entweder bist du der, der alles an sich ran, und die reinschlüpfen. Und ich gehöre eindeutig zu denen, die sich gern verwandeln. Das passt dann auch wieder mit dem, wo es hingehen soll. Also mich hat eben auch noch nie interessiert, so berühmt zu sein. Oder ich muss auch nicht immer an der Rampe stehen. Das juckt mich nicht. Ich bin so ein Mannschaftsspieler. Mhm. Und wenn dann Leute zu mir sagen, oh, du hast die gespielt in dem, dann ist das eigentlich das schönste Kompliment für mich. Weil die das nicht raffen, dass das die gleiche Schauspielerin ist. So, das finde ich super.
Ja.
Ja. Insofern liegt mir dann so jemand wie Elizabeth Banks total, die sich eben auch total verwandelt.
Genau, das, auch so, das war auch so ein Beispiel bei der Pute von Panem. Entschuldige, nein, von den Tributen.
Natürlich.
Gut, da lagst du jetzt, das habe ich gestern gerade echt nochmal gehört, da vielleicht auch durch die Lautsprecheransage oder sowas, aber da hast du so eine autoritäre Arroganz und gar keine Farbe mehr von dir. Das ist wirklich krass, finde ich. Und ich, also.
Naja, das gibt sie vor, ne? Also die spielt da auch bis hin zu, die bricht ja in der Serie, bricht sie ja. Ne?
Sie
wenn die dann so reinkommt
ja
und, ist da so hibbelig und so. Ne? Ist ja wieder ganz anders als da draußen, wo sie die Taffe Tussi und sie, ihre Figur hat ja diese Entwicklung, dass sie weicher wird, ne? Und sich immer mehr auf die Seite von den Hauptdarstellern schlägt.
Ja.
Ja, ist schon ein geiler Beruf. Ich meine, guck mal, wie viele Rollen ich am Tag spielen darf. Die kriege ich im Theater nicht in einem Jahr angeboten.
Genau.
Ne? Oder vielleicht auch nicht im ganzen Leben.
Aber das heißt, bist du jetzt aktuell, stimmt das bei Wiki Stand mich, dass du noch bei der Schaubühne aktuell
bist? Ja, ich bin da als Gast, ich bin da ein fester Gast.
Fester Gast heißt das. Also das heißt, für bestimmte Stücke bist du quasi, wenn sie wieder aufnehmen, bist du am Start.
Das hat was damit zu tun, dass ich kenne diese Truppenteile von meiner festen Zeit noch am Deutschen Theater. Also ich wurde gleich während des Studiums ans Deutsche Theater engagiert.
Genau.
Und da kam in den letzten Jahren, bevor der Langhoff, mein Intendant, bevor dem gekündigt wurde, musste der also alle kündbaren Leute schnell rausschmeißen, weil ab 15 Jahre Zugehörigkeit, warst du unkündbar. Dann hattest du da die Flatrate, ob du spielst oder nicht.
Ist das heute immer noch so oder
haben
sie
das geändert,
haben sie angegriffen?
Achso, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das kann sein, dass sie das schon gekippt haben. Und ich war nur 10 Jahre da, mich hat es also erwischt, was nicht schlimm war. Für mich war es gut. Also im Nachhinein, damals habe ich gedacht, die Welt bricht zusammen, ich muss irgendwie zurück in meinen alten Beruf oder so. Aber damals haben sich dann neue Talente eröffnet. Ja? Also dann habe ich erst meine ganzen Begabungen bei den Sprechersachen entwickelt, bemerkt. Oder die Radiosender haben gemerkt, ich muss keinen mehr am Theater fragen. Ich hab jetzt immer Zeit. Sonst musstest du mal am Theater sagen, kann ich Freitag vielleicht eine Radiosendung machen? Nee, du hast vielleicht Probe, das geht nicht, musst du absagen. Mhm. Na? Und damit warst du wieder raus.
Klar.
Und auf einmal merkten die, oh, die kann jetzt immer. Und dann habe ich immer öfter Radio gemacht, habe das mir auch angehört, wenn ich dann im Auto saß.
Für
und dann
Features
lief
und
das.
So.
Genau.
Und,
bin dann ziemlich hart mit mir ins Gericht gegangen und habe dann wirklich Entscheidungen für mich gefällt. Also habe mich irgendwann mal gehört und habe gedacht, was ist denn das für eine Grütze? Ey, es geht nicht. Wenn du da mitmischen willst, dann muss da jetzt was passieren. Oder du gestehst dir ein, du kannst das nicht und dann nimm dich da raus.
Okay.
Und dann habe ich wirklich zu Hause, bin ich anders mit Texten, bewusster mit Texten umgegangen. Bis hin zu, dass ich mich aufgenommen habe und mal gehört habe, dass ich, wahrscheinlich jetzt auch wieder, immer dazu tendiere, viel zu schnell zu sprechen.
Mhm.
Ja? Und bei Features ist das eine Katastrophe. Also du brauchst natürlich auch beim Hörbuch, ne? Du brauchst eine Zeit, du musst die Leute abholen, du musst ihnen eine Chance geben, einzusteigen, mitzukommen.
Sachen dürfen auch mal stehen bleiben und wirken. Ja.
Und das kommt natürlich erst, wenn du dir vertraust, wenn du das öfter gemacht hast, wenn du eine gute Resonanz bekommst. Und es gab dann
Hast du es im Selbststudium gemacht oder hast du auch nochmal Sprecherziehung in Anführungsstrichen oder hast du dir nochmal jemanden gesucht, mit dem du zusammenarbeitest?
Nee, also wir haben ja eine ziemlich fundierte Ausbildung über diese 4 Jahre.
Ja, das wollte ich ja, ich weiß. Na? Genau. Ja, du warst an der FFS, ne?
Nee, an der HFF.
HFF,
entschuldige genau, bitte. Potsdam-Babelsberg. Ja. Genau, und ich habe zu DDR-Zeiten angefangen, also 88.
Und
genau,
und du warst fertig und dann kam da die Mauer weg und dann? Ja, das ist gleich ein anderes Thema
Nee, und ich sag mal, du bist schon, wie soll ich sagen, es ist ein bisschen so, als ob das Arbeitsamt dich anruft und sagt, ja, Frau Gavlich, Sie sind jetzt hier schon ein Jahr arbeitslos, jetzt müssten Sie so langsam mal wieder kommen, weil Sie müssen jetzt so ein Training für Vorstellungsgespräche mitmachen. Und dann musst du sagen, Entschuldigung, Vorstellungsgespräche funktionieren bei uns anders. Also das hilft mir jetzt gar nicht, bei Ihnen im Büro zu sitzen und dann so ein Bewerbungstraining zu machen, weil ich stelle mich auf der Bühne vor, dafür... Genau. Das habe ich im Studium gelernt, wie man das macht. Also die Bewusstheit für uns, das Bewusstsein ist ja da. Insofern wusste ich, wo ich ansetzen muss, wenn ich was ändern will. Mhm. Ja, und ich habe ja auf der einen Seite meinen Anspruch gehabt, ich habe das Resultat gehört und habe eine Differenz wahrgenommen. Mhm. Und dann war es an mir, und so sind wir nun mal gestrickt, ne, dass darüber, also das erfährst du ja in 4 Jahren Studium, dass du mit dir umzugehen weißt. Dein Körper ist dein Handwerksmittel. Mhm. Ne? Insofern sehe ich mich ganz entscheidend auch immer als Handwerker. Mhm. Und ich weiß, wo ich ansetzen muss, wenn ich etwas anders haben will. Das kann durchaus sein, dass ich auch da an meine Grenzen komme und feststelle, das kann ich eben nicht. Ne? Dann kann ich diese Sparte eben nicht bedienen. Also ich kann nicht morgen eine Oper singen, das geht nicht. Aber ich kann in einer Staatsoper auftreten und kann in einem Musical oder sowas in einer Operette mitmachen und fülle das Ganze schauspielerisch. So wie ich ja bei Disney-Filmen auch singe und singe jetzt nicht als ausgebildete Sängerin, aber schauspielerisch fülle ich das. Also ich erzähle eine Geschichte. Ja. Und das hat ja manchmal was.
Voll.
Ja, muss nicht unbedingt schön sein, aber es kommt was rüber.
Ja.
Ja.
Oh, jetzt kommt unser Bild hier runter. Ja, ich hab's nicht richtig aufgehängt. Ich war zu faul.
Nee, Kante.
Hält es?
Ja, es hat zu halten.
Ja. Ja, du bist auf jeden Fall eine krasse Handwerkerin, muss ich jetzt mal sagen. Weil, also, um mal auf unseren... unsere erste Begegnung war, glaube ich, als wir dich quasi als Eichhörnchen für dieses Hörbuch Klar ist es Liebe engagiert hatten. Mhm. Und ich weiß noch, als wir unser kleines Vorgespräch hatten auf der Audible-Sprecherparty, standen wir mit Lisa, der Tontechnikerin, und haben dich umzingelt. Und wir haben dich zugeschüttet mit Lob, wie toll das war, dass wir immer noch Gänsehaut bekommen, weil du so krass abgeliefert hast. Ich meine, das waren jetzt ja auch nicht groß viele Takes oder sowas, in Anführungsstrichen, oder wenige Seiten. Aber man hatte das Gefühl, du warst vom ersten Satz bis zum letzten drin. Ich glaube, du hast maximal über diese, weiß nicht, 20 Seiten, die es dann waren, irgendwie zweimal neu angesetzt oder so. Aber das war's. Mhm. Und wir saßen einfach nur da. Ich habe die ganze Zeit nur laufen lassen und hatte Gänsehaut und habe so. Und ich weiß, dass wir an diesem Abend, ich weiß nicht, ob ich dich korrekt wiedergebe, aber da wollte ich auch nochmal nachhaken, weil du gerade sagtest, Handwerkerin, und du hast die Differenz festgestellt irgendwann. Weil du hast das so süffisant in dem Nebensatz gesagt, nachdem wir dich so zugeschüttet hatten. Naja, vielleicht kommt diese Perfektion ja auch aus einer ganz großen Unsicherheit oder Einsamkeit. Und das hast du mit so einem ganz verschmitzten, aber ernst gemeinten so ein Nebensatz-Lächeln irgendwie so rausgehauen. Hast du mich dabei angeguckt und das ist bei mir so als erstes Ding hängen geblieben. Krass, da würde ich gerne drauf zu sprechen kommen.
Ja.
Wenn sich das, ich weiß nicht, ob du das noch abrufen kannst.
Ja, also Einsamkeit, daran erinnere ich mich jetzt nicht. Also da deckt sich was mit mir nicht, aber das Erste, was du gesagt hast, das trifft es schon. Jana, wie soll ich das beschreiben? Also das einschneidendste Erlebnis in meiner Jugend war eigentlich, dass meine Eltern aus für sie nachvollziehbaren Gründen die Entscheidung gefällt haben, die Kleinstadt zu verlassen, in der wir gelebt haben, und aufs Dorf zu ziehen. Mhm. Als 12-Jährige aufs Dorf zu kommen. Von der Stadt aufs Dorf, das muss sich so anfühlen, wie wenn man heute eben als Ausländer kommt. Das ist so ähnlich. Man wird ausgegrenzt, man wird gemobbt, ja, man wird links liegen gelassen, scheiße behandelt. Es war eine Scheißzeit, weil das ist ja das Alter, wo du mit dir eh langsam so in die Bredouille kommst, weil du nicht weißt, was mit dir passiert. So, ne?
Ja.
Und das hat mich sehr geprägt. Das hat mich sehr verunsichert. Mhm. Ich war so lange die Neue, bis ich irgendwann in der Glotze zu sehen war. Dann plötzlich hieß es, ne, weißt du nicht mal, wo du herkommst, hä? Wo du so dachtest, ah ja, so läuft der Hase. Mhm. Hm? Nichtsdestotrotz musste ich neulich mal feststellen, weil ich dann doch meinen Frieden so langsam mit dieser Gegend wieder gemacht habe und auch auf ehemalige Klassenkameradinnen getroffen bin.
Ein Dorf bei Halle, oder was?
Bei Halle. Das Dorf heißt Oberheldrum, genau. So ein kleines Dorf, genau in der Mitte von Erfurt und Halle. Okay. Gehörte aber zum Bezirk Halle. wo ich dann feststellen musste, es ist schon ulkig. Also wie man sich selbst in der Zeit wahrgenommen hat oder auch rückwirkend wahrnimmt und wie es einem dann von den Klassenkameraden gespiegelt wird. Die haben schon übelste Spiele mit mir gespielt. Ja? Mhm. Also ich habe das, wie gesagt, ziemlich zu spüren bekommen, dass ich also nicht von Anfang an dazugehörte. Aber heute sagen sie mir sehr oft, ja, ich wollte immer so sein wie du. Oder du warst meine beste Freundin oder du warst immer mein Vorbild. Und ich denke so, kann mich mal einer kneifen? Was ist denn hier los?
Das habe ich damals nicht gespürt.
Ja, mhm. Also weil, habt ihr mal empfunden, wie es mir damals eigentlich gegangen ist? Mhm. Und ich vermute aber, da ich ja auch darum weiß, dass ich mit der Zeit auch Erinnerungen durchaus verändern.
Immer.
Und die nicht mehr also, so behält, wie es wirklich war. Mhm. Halte ich für möglich, dass in der Mitte die Wahrheit liegt. Ja, dass die ein bisschen Recht haben und ich auch. Also da kommt dann zum Vorschein, dass sie mich sozusagen für meine Ehrlichkeit und für meines klar die Dinge auf den Tisch hauen immer so gemocht haben. Mhm. Ich nehme mich rückwirkend ganz anders wahr, dass ich so drunter gelitten habe, dass ich immer so die Fresse halten musste. So. Mhm. Meine Eltern haben natürlich auch waren da sehr darauf bedacht, gerade in diesem Dorf, wo dann, wenn du die Straße entlang gegangen bist, immer die Gardinen wackelten und so. Mhm. Ja, einfach nicht auffallen, keinen Ärger kriegen. Ja.
Ätzend.
Ich durfte eben kein Westfernsehen gucken, damit ich in der Schule nichts erzähle. Mhm. Ja, damit einfach, ja, damit ich gerade da durchmarschieren kann. Aber ich glaube, wenn ich mich heute so betrachte, alles gut gegangen. Schwein gehabt.
Ja, das war jetzt der Bogen zu deiner Unsicherheit vielleicht, oder was?
Zu meiner Unsicherheit. Ja, weil die Unsicherheit war eine sehr große. Ich habe mich ja tatsächlich mit 13 beworben, was ja zu DDR-Zeiten ging.
Wollte ich gerade sagen, sehr früh.
Ja.
Krass auch.
Das war der sogenannte Babytest. Das war gar nicht schlecht, weil man mich eben wunderbar dann über die Zeit auch mit Stücken bedienen konnte, die ich da unten in der Bibliothek ja nicht mal bekam. Ja? Mhm. Also diese Bücher gab es ja da gar nicht. Und die haben mich in die richtige Richtung gelenkt. Und ich hatte eben keine Theater-AG. Das gab es bei uns auf dem Dorf nicht. Ne? Ja. Da konntest du maximal zur GST, da hast du Schießen gelernt und hast deine Vorerlaubnis gemacht für das Moped. Ne? Oder du warst
Pfadfinder,
in Geschichte und das hörte sich dann an wie Geschichtsunterricht. Ja, furztrockene Sache, aber du musstest ja in irgendeiner AG sein. Mhm. Dann gab es noch Backen und Häkeln, keine Schach, Ahnung.
Vielleicht
und
noch?
Aus Fußboden Ausgleichmaße Puppen kneten. So.
Okay.
Ja, und diese Irritation, die ich in dieser Zeit, in dieser wichtigen Phase der Pubertät erfahren habe, hat sich lange hingezogen, sehr lange. Mhm. Also ich habe mir sehr lange nicht vertraut und habe immer das Gefühl gehabt, ich bin nicht richtig, ich stimme nicht, ich gehöre nicht dazu. Mhm. Aber aus so einer Ausgegrenztheit höre ich immer wieder von Leuten, entsteht mitunter ja auch so eine Wut und auch so eine Kraft.
Eine Energie, die man nutzen kann.
Eine Energie, die man
kanalisieren kann.
Kreativität und Gott sei Dank hatte ich instinktiv immer die Richtung, ich will Schauspielerin werden. So. Also, so
und wo kam das her? Also ich meine, aus der Familie ja nicht, oder? Wenn die beide Lehrer
waren. Aber ich glaube, ich habe schon immer...
Waren sie sehr musisch vielleicht?
Ja, also ich glaube, die Lehrer, die müssen auch schon ganz schön eine Show abziehen da vorne. Ne? Also hast du eigentlich
gefühlt... Klar, du musst auf jeden Fall unterhalten und führen können.
Ja, und wenn du anfängst, hast du gefühlt jeden Tag eine Premiere.
Ja. Ja?
Irgendwann wird es dann zur Routine und dann spielst du auch die Vorstellung öfter.
Mhm, ne? Souverän durch.
Ja. aber ich habe schon im Kindergarten habe ich unsere Gruppe vom Mittagsschlaf abgehalten, weil ich irgendwie Hovinek und Zbebel, so zwei tschechische Figuren, nachgeäfft habe. Mhm. Und unsere sehr strenge Erzieherin, Frau Axthelm, der Name sagte alles.
Axthelm.
Die fand das aber wiederum gut und hat das zugelassen, dass wir dann lieber nicht schlafen, sondern ich das eben durchziehe. Und habe also sozusagen mit 4 schon den Entertainer gemacht. Und da habe ich mir meine Liebe geholt. Da habe ich mir meinen Applaus geholt und meine Streicheleinheiten. Und dann habe ich gemerkt, da ist irgendwas und habe das beibehalten. Und in der Schule mussten wir dann einmal im Jahr sagen, was wir werden wollen und durften 2 Wunschberufe angeben. Und da stand an erster Stelle immer Schauspielerin und an zweiter Stelle immer Lehrerin. Mhm. Was ja nicht so weit voneinander entfernt ist, wie wir gerade festgestellt haben. Ja. Und dass das dann so geklappt hat und ich da dran geblieben bin und dass das nicht nur so eine so ein Flitz war, den irgendwie alle Mädchen hatten.
Feuerwehrmann.
Ja, so, ne? Genau. Ja, genau. Oder wie die Jungs eben Fußballer werden, ne? Ja. Geld verdienen. Ja. Und die Mädchen heute Model werden oder so. Ich bin dabei geblieben. Und auf Familienfestivitäten habe ich meine ganzen Cousins und Cousinen geschnappt und wir haben im Nachbarraum ein Programm einstudiert. Die Erwachsenen fanden das genial, weil es war Ruhe im Schiff. Ich habe die irgendwie alle beschäftigt. Und dann sind wir aufgetreten und ich habe die Regie geführt.
Ich wollte sagen, hast du schon Regie gemacht. Ja. Und wahrscheinlich das Stück geschrieben.
Und bin natürlich aber auch aufgetreten. Also ich hatte auch eine Nummer. Ja. Ja, das fand ich toll.
The One-Woman-Show.
Ja. Es ist so lustig, ne? Also ich bin eigentlich, würde ich behaupten, ein wahnsinnig ängstlicher Mensch. Das merkt man vielleicht so nicht, aber ich habe es festgestellt auf den Gastspielen mit der Schaubühne.
Die Show läuft auf Deutsch und das wird untertitelt?
Genau, das wird untertitelt. Ja. Deswegen können wir ja mittlerweile weltweit spielen, was ja total genial
voll
ist.
Geil.
Insofern war ich mit der Schaubühne schon an den schönsten Orten. Also da bin ich auch so dankbar dafür. Ja. Das ist schon ein Grund, dass die Mauer weg ist, das sollte alles so sein.
Ja, ich denke auch.
Und und da überkommt mich manchmal so eine Angst, wenn ich so allein in so einer fremden Stadt bin, dass mich manchmal so Panik erfasst, dass ich denke, jetzt finde ich nicht mehr nach Hause, ich komme nicht zurück, ich weiß gar nicht, ich habe bestimmt den Abflug verpasst. Total absurd.
Okay.
Ja, es macht überhaupt keinen Sinn.
Ist nicht rational.
Nee, also, gar nicht rational.
Ist es ja meistens nicht.
Aber der Witz ist, ich übernehme immer für die Gruppe die Verantwortung. Ich suche mal die geilen Restaurants raus und die Clubs und so weiter.
Mhm.
Das muss dann nicht unbedingt an dem Abend passen und aufgehen. Mhm. Aber erstmal sage ich, wo es lang geht. Auf einmal übernehme ich die Regie.
Mhm.
Nee, was ist denn los? Ey, du bist doch eigentlich so
und
irgendwie
gleichzeitig,
so ein Schisshase. Ja. Aber ich glaube, ich bin so ein Typ, ich gehe dann meine Ängste auch an. Ich glaube, ich habe auch vor, eigentlich Schiss vor Leuten aufzutreten. Aber deswegen, glaube ich, bin ich Schauspielerin.
Ich wollte gerade sagen, Lampenfieber, also hast du ja wohl auch immer noch, oder?
Ja, aber es wird doch nie weggehen.
Es gibt ja Leute, bei denen wird es immer schlimmer.
Hat
man ja mal von Reinhard May, glaube ich, hat das mal irgendwann geäußert, dass er meint, er hält es manchmal nicht mehr aus. Er muss ja bügeln vorher und so. Und
Ja.
Und ich kenne das auch selber vom Musikmachen und so. Und je nachdem, wie ernsthaft ich hinter meinem eigenen Projekt stehe, desto schlimmer ist es.
Mhm.
Wenn es so eine Leck-Arsch-Haltung ist, dann ist es auch geil. Man kann frei aufspielen.
Nichtsdestotrotz habe ich im Zusammenspiel mit Lars Eidinger, den ich wirklich sehr schätze, ein toller Kollege, habe ich gelernt, der ja auch so ein Verfechter ist von, ey, wirklich sich im Moment befinden. Und dann gehört eben auch ein Versprecher und alles Mögliche dazu oder dass man nochmal ein Blackout hat oder was auch immer. Aber wenigstens wahrhaftig in dem Moment sein.
Ja.
Und der uns immer wieder auf der Bühne auch provoziert, eigentlich mal aus der Kurve zu fliegen.
Okay.
Ja, aber nicht auf widerliche Art und Weise, im Gegenteil. Sondern da entsteht ein Knistern im Raum. Und es ist wirklich so, dass ich manchmal auf den drauf gucke und denke, ist das geil. Ich wünschte, ich wäre so. Und dann gibt es aber auch gleichzeitig den Punkt, dass ich sage, ich bin's nicht. Das ist aber nicht schlimm. Weil er ist es ja. Ich muss das jetzt nicht auch noch bedienen. Ja?
Mhm.
Und ich finde das toll, was der sich traut. Und auch wie der mit dem Publikum umgeht. Wenn da einer aufsteht und rausgeht, sagt er, was ist denn los? Gefällt's dir nicht? Und dann sagt derjenige, nee, wieso? Ich wollte bloß mal auf Toilette. Ach, okay, na dann geh. Wir machen weiter, wenn du wieder da bist. Und dann unterhält er die Leute.
Dieses spontane Aufnehmen, wenn man so locker ist und so frei ist, ist es herrlich.
Und dann aber auch wieder einsteigen können.
Ja, natürlich.
Und durch Lars habe ich wirklich gelernt, cooler zu werden. Also diese Aufregung durchaus wahrzunehmen und sich dann aber zu sagen, hallo, das ist doch das Geile. Wir sind Menschen, wir sind hier in dem Live-Moment. Und wenn dann irgendwas passiert, schauen wir doch mal, was es mit einem macht.
Ja.
Also sterben tut man jedenfalls nicht.
Auf gar keinen Fall.
Na?
Und das ist schön. Man sollte sich selber dabei genießen können.
Ja,
ne? Genau.
Ja.
Und
das auch mal aushalten.
Ja.
Davon geht die Welt nicht unter.
Auf gar keinen Fall.
Also selbst wenn da jemand drin sitzt und sagt, also das war jetzt echt scheiße. Mhm. Na, was scheiße für den Arm.
Ja.
Lars geht auch von der Bühne und sagt,
also mit ihrem Reklamtext da stand und so, die haben das aber zwei Zeilen weggelassen.
Gibt's die?
Nur mal umgestellt. Da gibt es doch immer diese klassischen, also wenn du jetzt mal bei klassischen Stoffen in Anführungsstrichen.
Na gut, also wir behandeln ja die Klassiker bei uns nicht so klassisch. Also ich glaube, die sitzen bei uns nicht drin.
Ja,
die können davon ausgehen, dass es bei uns ein bisschen anders aussieht.
Ne? Das stimmt.
Ja, aber es ist eben eines der modernsten, eines der schönsten, eines der aktuellsten Theater, wie ich finde. Und ich liebe es, in gewisser Weise dazu zu gehören.
Aber das ist diese Extreme und dieses Explizite bedient die Schaubühne jetzt nicht so, oder? Dieses
doch auch.
Ja?
Ja, hallo, also
das nackt mit Scheiße schmeißen ist im Anspruch.
Ja,
also jetzt
ja,
im übertriebenen
natürlich.
Sinne,
aber,
meine ich jetzt.
Aber sagen wir mal so, das liegt ja auch immer, finde ich, auch in der Verantwortung des Schauspielers. Also ich habe durchaus auch ein Stück, wo ich blank ziehe.
Mhm.
Aber wenn das nicht irgendwie Sinn machen würde, also wenn nicht irgendwie die Figur das wirklich als letztes Mittel jetzt braucht, würde ich es nicht machen. Mhm. Also was soll das?
Da könntest du dich auch durchsetzen gegenüber der Regie dann?
Aber hallo. Ja? Aber hallo. Dann kann der gar nicht machen, wenn ich das nicht will.
Okay.
Oder sie.
Ja, natürlich.
Ja. Ja, natürlich. Also, weißt du, wenn mich jemand davon überzeugt, dass das in diesem Moment nicht anders geht, und in dem Fall das Stück Dämonen, was wir da spielen, wo zwei Pärchen aufeinandertreffen und wir uns wirklich vor diesem Pärchen, was uns besucht, so fertig machen, so demütigen und ich eigentlich nur nach Hilfe schreie oder nach Liebe schreie und mein Mann einfach nicht aufhört mit diesen perversen Sachen, die da abgehen, da hilft vielleicht einfach nur mal blank ziehen und dann hält alles mal an. Mhm. Und das ist ja dann auch ein fast tragischer Moment, weil wenn du nichts mehr hast, nur noch dich selbst, die blanke Haut, das ist dann auch wieder berührend und darum geht's. Mir nützt es nichts, wenn ich sehe, jemand zieht sich gern aus oder der Regisseur wollte das, weil dann steigen die Leute auch sofort unten aus und kicken sich den da oben privat an und sagen, ah, kick mal, die Pobacken hängen auch ein bisschen oder so. Mhm. Darum geht's doch nicht, was soll denn das? Mhm. Na? Also es muss schon auch. Also, ja, das ist, ich habe oft gesagt, ich würde so gern auch tanzen können. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mit der Sprache oder wenn ich als Schauspielerin nicht mehr weiter könnte, dann würde ich gerne mit dem Körper noch was ausdrücken können.
Ja.
Ne?
Ja.
Und das ist so eine Schraube weiter.
Mhm. Ja. Wow.
Ja.
Klingt schon spannend. Wenn du das, also du erzählst es sehr, sehr innig. Also da kriege ich Bock.
Ja. Ja, vor allem, also ich habe da wirklich Leute überzeugen können, die wirklich so dachten, das Theater sei immer noch so verstaubt und so tatatata, wo ich so denke, ey, hallo, ich weiß nicht, wie lange du nicht mehr im Theater warst, komm einfach mal. Ja, wir reden da auch völlig normal. Ja. Es hat gar nichts mehr von Theater in dem Sinne.
Also ich schaff's auch immer nur einmal im Jahr oder so und denke auch jedes Mal, wenn ich drin war, so, boah, Alter, warum mache ich das nicht öfter?
Ja.
Und dann mache ich doch nur einmal im Jahr, aber also immerhin mache ich es einmal im Jahr.
Ja, immerhin.
Ja.
Ja. Ja. Was sagst du zum Whisky?
Zum Sherry-Whisky. Ja, schon geil. Also, aber ich, ja, weiß ich auch nicht. Ich finde, der riecht saugeil. Jetzt auch gerade, je länger noch im Glas ist,
aber ich finde,
kriegt er noch die Süße noch mehr.
Ja, ich finde aber, der Geruch und der Geschmack sind deckungsgleich. Findest also was man du? ja, manchmal hat man ja so bei Wein, dass der etwas vorgibt und dann löst er das nicht ein oder andersrum.
Mhm.
Das finde ich hier. Nicht
bei Tee zum Beispiel 100% so durch die Bank eigentlich.
Ja.
Also außer so ein ganz süßer, geiler, dicker Chai-Tee oder so beim Inder oder so, der hält das dann auch. Aber ansonsten finde ich bei Tee, okay, jetzt muss ich das nochmal vergleichen mit Riechen und Schmecken. Doch, du hast schon recht.
Also vor allem ist der einer, der wirklich hinten nochmal was gibt. Mhm. Weißt du, der haut nicht so ab, sondern das geht wirklich wie so eine Blume im Mund nochmal auf.
Ja.
Deswegen, den kann man so schön genießen. Den muss man nicht wegkippen, ne? Sondern
der hält. Ich merke den aber weiter. Auch schon, obwohl ich. Du hast aber gesagt, ich habe einen Dreifachen eingeschenkt.
Ja.
Macht man das so? Das wäre jetzt das Einfache?
Mhm.
Das könnt ihr jetzt nicht sehen. Das ist ein Zehntel von dem Glas. Vielleicht.
Ja, du hast uns schön hier. Ja.
Na
ja, gut, wir sollen ja die Flasche schaffen.
Seeschwarz. Hm. Das heißt, die Arbeit hat schon einen sehr hohen Stellenwert auch bei dir immer noch, oder?
Das ist mein Traumberuf. Also wer das so früh schon anfängt zu formulieren, oder? Mhm. Und dann auch noch gerade durchmarschiert und das alles so läuft, wie man sich selber in den kühnsten Träumen nicht ausgemalt hätte.
Mhm.
Weißt du, das deutsche Theater war zu DDR-Zeiten der Olymp. Danach kam nichts mehr. Mhm. Gott sei Dank fiel die Mauer, dann kam noch ein bisschen was anderes, ne? Aber mein Vater war damals sehr skeptisch, als ich das geäußert habe, dass ich das werden will. Aber die Skepsis kam eben daher, dass er gesagt hat, wenn du nicht gefragt bist, wenn du nicht gefällst, das ist wie Eiskunstlauf, dann wirst du ganz unglücklich. Oder er hat auch für möglich gehalten, dass es der DDR nicht gut geht auf absehbare Zeit und dass man Kultur sozusagen Kultur wird. Sofort kürzt. Ne? Und das ist, ja. Insofern hat er dann dafür plädiert, dass ich erstmal einen vernünftigen Beruf mache.
Ich wollte gerade sagen, du hast nämlich vorhin einmal angedeutet, oh Gott, du musst ja vielleicht wieder in deinen alten Beruf zurück.
Ja, ja.
Das steht nicht bei Wiki. Was war das denn?
Ich bin gelernte Restaurantfachfrau, was vielleicht insofern gar nicht schlecht war, dass ich natürlich wahnsinnig viele Menschen getroffen habe in der Zeit.
Mhm.
Also auch so Persönlichkeitsstudien unbewusst anfertigen konnte. Ja, aber
an einer guten Adresse oder was?
Nee, das war nicht der Rede wert. Also das war zu DDR-Zeiten, wo Wo es schon daran scheiterte, dass du nicht mal einen Gemüsegarten hinterm Restaurant hattest, okay. Gemüse aber auch nicht zu kaufen gab.
Sehr fleischlastig dann, oder?
Ja, natürlich. Ja. Thüringen sowieso. Ja. Und dann, es gab einfach nichts. Ne? Ich habe in der Stadt Bad Frankenhausen gelernt, am Fuße des Kyffhäusers. Und also wir hatten zum Beispiel an diesem Hotel Stolberg, in dem ich gelernt habe, ausgebildet wurde, hatten wir vorne die sogenannte Veranda. Und da kamen zum Mittag immer die Bergesser. Und die Bergesser sahen eben so aus, dass die wirklich aus den Betrieben, aus den Metallbetrieben oder was auch immer rundherum kamen, im Blaumann, haben sich da hingesetzt. Und dann hast du in der Ausbildung gelernt, ja, deine Handserviette über dem linken Arm gehabt und bist also höflich an den Tisch und hast gesagt, guten Tag, was darf es sein, was darf ich Ihnen bringen? Und
dann,
wie immer, brauchst du so blöde. Und dann sagst du, Entschuldigung, was ist wie immer? Ja. Eine Spiechelei und eine Korn. Ja. Das war das Niveau. Ne? Hinten kamen dann mal ein paar Reisebusse rum. Aber wenn die Herrschaften dann auch noch in dem Hotel blieben, haben sie dann eben am dritten Abend festgestellt, es gibt immer denselben Aufschnitt. Und ne, kein Grünzeug, keine Gurke, keine Tomate. Was ist hier los? Und das sprach so Bände für die Zeit. Also du konntest die Leute auch nicht glücklich machen, weil da war nichts, womit du sie glücklich machen konntest, außer mit einem Lächeln und mit einem freundlichen Service. So. Mhm. Ne? Es war trotzdem, also es gab ja auch die Chance, während des Studiums noch exmatrikuliert zu werden, weil sich herausstellt, oh, wir haben uns vertan. Das mit dem Talent ist doch nicht so.
Das ist krass. Ne?
Ja, es war witzigerweise dann doch ein gutes Gefühl, unten drunter immer zu wissen, ich habe da noch was. Mhm. Also zur Not. Bis hin zu, dass ich natürlich in den Sommerferien auf dem Ausflugsdampfer in Potsdam gejobbt habe und habe dann im Gegensatz zu meinen Kommilitonen ein ganz anderes Gehalt bekommen, weil ich war eine ausgebildete Kellnerin und nicht einfach so eine Studentin, die das mal, sondern ich habe dann die Abrechnung abends gemacht, für die auch mitgemacht und so weiter. Ne? Und bin dann einfach in derselben Zeit mit mehr Geld nach Hause gegangen. Mhm. Hatte auch was. Ja. Aber ich glaube, mein Selbstbewusstsein habe ich dann wirklich erst so. Nee, wenn ich ehrlich
wann kommt
bin,
das?
Ja, ich glaube, das habe ich erst nach dem Mitte? Deutschen Theater entwickelt. Noch am Deutschen Theater bin ich fast vor Ehrfurcht.
Also so mit 30 oder was?
Ja. Sind wir denn? Ja, genau. Also durch die Sprechersachen. Als mir da gespiegelt wurde, dass ich einen Fundus mitbringe und dass es Spaß macht, mit mir zu arbeiten. Dieses Gefühl hat man mir am Theater leider nie gegeben. Ich habe natürlich bis dahin immer noch die jungen Mädchen gespielt. Ich habe mit 31 noch die 16-Jährigen gegeben. Im Biberpelz die Leontine, weißt du? Und weißt du, das war so, dass selbst die Kartendamen, also die für den Kartenverkauf am Haus verantwortlich waren, haben mich noch mit 31 so in die Wange gekniffen und haben gesagt, na Katrinchen, wie geht's dir? So, du hast so gedacht, Entschuldigung, ich bin 31, also kann man auch langsam mal so ein bisschen so. Ne? Und dann habe ich gesagt, so nach der Kündigung, als sie gefragt haben, was machst du denn jetzt? Ich sage, ich drehe gerade eine Comedy. Mhm. Das kannst du doch gar nicht. Und dann, als es aber lief im Fernsehen, ach, das kannst du ja doch. Mhm. Ne? Und dann kam das so langsam. Und also ich bin so dankbar, dass das so gekommen ist. Also ich muss auch wirklich im Nachhinein sagen, Gott sei Dank hat man mir gekündigt. Mhm. Gott sei Dank hat man mich rausgeschmissen und ich musste ins kalte Wasser springen und schwimmen. Und dann ging...
Genau, dann gehen die Türen auf.
Dann gehen die Türen so richtig auf.
Ja.
Großartig.
Man muss springen und dann tucht, dann geht der
Fallschirm auf. Ja, man muss über seine Ängste drüber. Ja. Ich glaube, ich wäre freiwillig da nicht weggegangen. Das fühlte sich aber da schon nach 10 Jahren an, als sei man verbeamtet. Mhm. Du bist dann immer so am schwarzen Brett, am Besetzungszettel so vorbeigegangen, also bin ich drauf, bin ich nicht drauf, scheißegal, das Geld kommt ja sowieso. Mhm. Was für eine Einstellung. Also ich meine, es ist der Tod der Kreativität.
Total.
Ja? Ja. Anders heute, dass du Samstag Premiere hast, Montag gehen die neuen Proben los. Da denkst du dann auch, das ist der Tod der Kreativität. Mhm. Ich muss das auch mal verarbeiten, was da gerade passiert ist. Ich muss auch mal irgendwo wieder was bekommen, um daraus schöpfen zu können. Mhm. Sonst gebe ich. Ne?
Und das heißt, diese Veränderung hast du aber noch mitbekommen im Theater, ja? Also diese, das ist auch da die Schnelllebigkeit und die
Verdichtung. Naja, dadurch, dass ich als Gast da weiterhin geholt wurde, weil, jetzt kommt nämlich die Krönung, weil man am Theater ja gern auch so von oben auf mich dann herabgeguckt hat, so unter dem Motto, du kommst ja eher so vom Synchron, ne? Das ist ja so minderwertig. Aber wovon sie heute partizipieren ist, dass ich wahnsinnig schnell Sachen übernehmen kann. Ich habe da keine Hemmung. Das heißt, wenn die Kacke am Dampfen ist im Theater, heißt es dann immer, Katrin, wo bist du? Und ich, zu Hause. Du, sag mal, wir spielen morgen das und das. Hast du schon mal gesehen? Nee, aber ich habe eine Karte. Nee, komm, du musst bitte spielen. Okay. Und dann komme ich und dann gibt es eine Ansage ans Publikum, dass es einen Krankheitsfall gibt, dass die Alternative wäre, sie nach alle nach Hause zu schicken oder jetzt zu akzeptieren, dass da jemand jetzt schon eingesprungen ist. Der steht da zwar jetzt mit dem Text auf der Bühne, aber ich werde natürlich alles geben, dass das nicht auffällt, dass der Text zwar da ist, man sieht, dass ich ihn in der Hand habe, aber ich werde mit Haltungen auftreten, ich werde die in die richtige Richtung schicken, ich werde also das Ding nicht zum Stocken bringen, sondern schön in der Flüssigkeit bleiben, sodass das diesem Abend keinen Abbruch tut. Und meistens hat das was, weil die Kollegen ganz wach sind, weil sie den Text natürlich noch mal ganz anders geliefert bekommen, weil ich weiß ja nicht, wie meine Vorgängerin das gemacht hat. Ja. Ich habe den doppelten Boden, weil ich bin safe. Mir kann nichts passieren. Ich habe den Text, da steht dahinter, da habe ich mir dann eingetragen, wann ich wo was zu wem sage, in welcher Haltung. Und das Publikum ist dankbar, dass sie nicht nach Hause müssen. Meine Kollegen sind dankbar, dass der Lappen hochgeht. Also du kannst nur absahnen am Abend. Und du hast keine ätzenden Proben über 7 Wochen, wo du vielleicht irgendjemandem beim Denken zugucken musst. Ja. Also das ist, ich schöpfe die Sahne ab. Weißt du? Ich nehme die Creme da oben mit. Großartig. Und das ist...
Das hast du schon öfter gemacht, ja?
Ja, deswegen bin ich da immer noch, weil manchmal übernehme ich die Stücke auch, weil die Kolleginnen vielleicht dann irgendwann an ein anderes Theater gehen und nicht mehr für die Vorstellung zurück können, weil das koordinativ nicht geht, zeitlich nicht zu managen ist. Ja. Und dann heißt es, ey, bevor wir das Stück absetzen, Kathleen hat es doch schon mal gespielt. Los, komm, du spielst doch immer. Ja! Und dann heißt es, du Kathleen, wir müssen aber jetzt damit nach Sao Paulo.
Oh, nee, also gar also keinen Fall.
Okay, also da muss ich mal gucken, ob ich da vom Synchron wegkomme. Ne? Und dann, ja, mega. Das ist dann ein bisschen wie Ferienlager.
Voll.
Ja, großartig. Echt großartig. Ich bin so dankbar. Hm. Es kann ein absoluter Traumjob sein. Vor allem, wenn man so gepolt ist wie ich und dann auch noch auf allen Hochzeiten tanzen kann, tanzen darf.
Ja, aber ich meine, es ist dann ja auch, wenn man älter wird und du sagst, die Sicherheit ist da, dass man eben auch, oder bist du immer noch so abhängig von der Außenreflexion und Wahrnehmung oder hast du wirklich auch wieder verstärkt die eigene Freude, wie es grundsätzlich wahrscheinlich ursprünglich immer mal war, das lebendig sein?
Hab ich. Was durchaus auch ein Thema ist, also dass ich sage, tja, wenn das passiert wäre, als ich 30 gewesen war, dann hätte ich ein Kind gekriegt, dann hätte ich mir das zugetraut. Aber in der entscheidenden Phase, wo ich gern ein Kind gehabt hätte, war meine Existenz nicht stabil. Und ich wusste, dass ich das keinem anderen Lebewesen zufügen antun möchte. Also weil ich kenne mich auch, ne? wie ich dann bin. Also ich bin schon jemand, und das ist witzig, weil ich habe gerade so einen Artikel gelesen, dass man mittlerweile herausgefunden hat, dass Ängste durchaus auch weitergegeben werden, obwohl die gar nicht mehr zum Tragen kommen. Also Ängste, die meine Eltern noch aus der Nachkriegszeit in sich aufgenommen haben oder die in ihnen ausgelöst wurden, haben sie mir weitergegeben, obwohl die Umstände das gar nicht mehr bieten. Ich habe nach wie vor eine große Angst, das passt jetzt eigentlich so richtig, dass Toilettenpapier nicht reicht. Ja, da macht sich mein Mann immer lustig und sagt, ja, Schnatti, was ist eigentlich da los? Ne? So. Ja. Ich sage, ich weiß nicht, was das ist, wo das herkommt. Ist das der
DDR-Mangel? Nein.
Nein, das nicht. Ich weiß nicht, was das ist, keine Ahnung. Okay. Müsste ich mal meine Eltern fragen, ob da irgendwas ist? Nein, aber ich habe wirklich wahnsinnige Angst vor Frieren, wahnsinnige Angst vor, das Essen reicht nicht. Und das kann ja nicht mit meinem Leben zu
tun haben. Das Essen reicht nicht, wenn auch Gäste kommen oder für dich selber auch schon?
Nee,
oder?
Dass ich, heute ist es eher umgewandelt, dass ich, wenn ich ins Studio gehe, so ticke, dass ich denke, hält mein Magen durch? Ja. Fange ich dann an, so Geräusche zu machen und dann kann man die Aufnahmen immer nicht nehmen. Dann muss ich die immer dreimal machen, die Takes, nur weil es diese Geräusche gibt. Und dann wird es aber nicht besser. Mhm. Ja, aber auch generell, also so, oh, ich habe Hunger. Ich habe eine Zeit lang, wurde ich dann so unleidlich, so unausstehlich und du hast so gedacht, ey, sag mal, spinnst du? Davon geht die Welt jetzt auch nicht unter. Menschen halten durchaus ein bisschen länger auch ohne Nahrung durch. Ja, jetzt, ne? Aber auch das musste erst gelernt werden. Und die Wissenschaft ist eben heute so weit, dass sie sagt, solche Sachen, die so weitergegeben werden, sind sogar in Genen mittlerweile nachweisbar. Also du kannst durch etwas, was du erfahren hast, durch dein Umfeld, kann es eine Genveränderung geben, die du dann wiederum vererbst? Das finde ich so irre. Da merke ich meine Affinität zu Biologie. Ich habe schon immer Biologie gemacht und ich glaube, im nächsten Leben werde ich Ärztin und kriege 2 Kinder. So, dass das mal feststeht.
Alles klar. Okay, aber ansonsten fällt mir noch ein, die Hormone können ja auch noch mitspielen. Ne? Also PMS oder sowas gibt es ja auch.
Ja.
Und dann wo man für sich fragt, warum bin ich denn heute so kurz angebunden?
Ja, das ist ja auch etwas, was man erst
Und Drama, ja, es ist alles
was man
nicht
erst
alt.
In den letzten Jahren auch so anspricht. Das ist immer ulkig, ja, ne? Dass selbst unter Frauen gibt es dann so komisch Tabuthemen, ohne dass man zu Hause sich vornimmt, dass das ein Tabu ist und man darüber nicht redet. Aber dass es so Sachen gibt im Leben, wo man erstmal selber die Erfahrung machen muss. Und wenn man dann so gestrickt ist wie ich und dann mit offenen Karten spielt und sagt, ey, hast du das auch? Kommt dann zum Vorschein, ach, guck mal, und wieso hast du mir das nicht erzählt? Ne? So, das ist so schade. Aber ich glaube, das ändert sich gerade.
Das ändert sich auf jeden Fall.
Das wird offener, das wird durchlässiger. Das finde ich auch gut.
Vor allem, wenn die Frauen mal an Frauen forschen, jetzt zunehmend.
Ja, und ich merke immer wieder, dass wir Frauen wahnsinnig Potenzial besitzen. Also ich sehe das, wenn wir uns in kleinen Gruppen treffen und wir sind dann zufälligerweise nur Frauen, wie da Gespräche aussehen und wie Gespräche aussehen unter Männern, wenn Männer unter sich sind. Da ist so ein Unterschied, das ist unglaublich. Ich glaube, wir reden wahnsinnig schnell Tacheles. Wir sind ganz schnell.
Ganz schnell bei dem, was euch wirklich beschäftigt.
Ja. Also wenn sich jemand getrennt hat in der Gruppe oder verlassen wurde, dann ist das der zweite Satz. Dann, bei Männern würde das am Abend nicht zur Sprache kommen.
Bei 2 Promille eventuell mal so ein Nebensatz.
Aber dann eher so...
komm, wird schon.
Ja, seitenverkehrt. Ich habe sie verlassen. Dabei wurde
aber das
verlassen
ist auch ein Klischee. So. Also ich meine, ich kenne durchaus, ne? Also da würde ich sagen, ich kenne auch Männer, die sehr schnell und sehr offen über ihre Emotionen reden können.
Ja.
Aber ich, ja, tendenziell ist das so. Und das ist aber, wo du gerade sagst, genetisch schon vielleicht vererbt, über Jahrhunderte hat sich das eingepflanzt.
Ja.
Ne? Also verinnerlicht.
Ja. Es gab ja dieses Experiment mit so 2 Affenfamilien, also ich sage das jetzt mal in meinen Bildern, 2 Affenfamilien, die gefühlt nebeneinander wohnten, und es gab also um sie rum diesen Schutzkreis, den sie eingefordert haben, und diese Kreise berührten sich irgendwo. Und an diesem Punkt sind die Männer so auf die Brust trommeln voreinander, so voreinander rumgerannt. Und die Frauen haben ihre Kinder genommen, sind rübergegangen und haben die anderen Frauen mit den Kindern besucht. Das ist der Unterschied. Gewesen. Ist alles im Fluss.
Gehen.
Ja. Nein, da ist auf alle Fälle was im Fluss. Das ist sehr schön.
Guck mal, ich habe mein Glas geschafft.
Yeah, das ist der Zeitpunkt, wo ich mal auf die Toilette gehe.
Ja, bin ich dabei. Mach du mal vorher. Wir pausieren einfach mal.
Ja. Du kannst mal die Kassette wechseln.
Ja, hattest du noch Klopapier?
Ja.
Keine Panik gekriegt.
Keine Panik.
Sehr gut.
Ja, das ist echt ulkig. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das wirklich dann das Klopapier meint oder ob ich so... manchmal kann ich ganz organisiert sein zu Hause. Also wenn ich zum Beispiel, wenn die Küchenrolle alle ist, wo wir den Vorrat im Keller haben, habe ich aber wenigstens noch oben eine im Schubfach als Ersatz. So, das heißt, hier oben, die ist alle, dann nehme ich die aus dem Schubfach und dann habe ich auf dem Schirm, wenn ich das nächste Mal in den Keller gehe, muss ich da unten wieder einen in den Schubfach packen. Das brauche ich.
Ja.
Ich brauche immer diese Verbindung. Und dieser Moment, auf der Toilette zu sitzen und kein Papier zu haben, ist wahrscheinlich irgendwie so, verbinde ich mit einem Albtraum. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, also ich gebe schon zu. Ich habe auch ein bisschen einen an der Waffe.
Ja.
Aber das braucht man ja mitunter für diesen Job.
Ja, das kann nicht schaden.
Ja. Und das merke ich übrigens mit zunehmendem Alter, dass Leute, die ganz offensichtlich einen an der Waffel haben, ich immer spannender finde als früher. Früher hatte ich auch so Angst davor und habe das eher so abgelehnt. Und heute sind das eher die interessanteren Menschen für mich.
Wenn die so, ja, ich weiß, was du meinst.
Also wenn sie nicht der Norm entsprechen. Ich war früher auch sehr normiert im Sinne von, ich komme ja aus dem Leistungssport, ne? Und wenn da was nicht so war, wie es sein sollte, ja, also das prägt einen. Nichtsdestotrotz mag ich Sportler generell. Ich habe das Gefühl, das ist wirklich so ein anderer Schlag Menschen. Die haben so eine andere Selbstdisziplin, klingt jetzt bescheuert.
Naja, klar, aber das ist die Ausgangsbasis.
Die haben eine andere Stabilität irgendwie. Ja. Das finde ich sehr, das macht mich an.
Ganz klares Ziel.
Aber ich bin, glaube ich, also so erlebe ich mich jetzt auch, wenn wir so in anderen Ländern unterwegs sind, ich bin, glaube ich, sehr, sehr offen. Also ich bin erstmal neugierig und habe noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, dass ich das wieder eingestellt hätte oder so. Also ich versuche dann auch aus dem letzten Kellner in Bukarest ein Lächeln rauszupressen, obwohl sie eigentlich nicht bereit sind dazu und sehr, sehr, sehr depressiv wirken, komischerweise.
Echt,
ja? Und auffallend die Männer. Also es erinnert mich ein bisschen so an die DDR-Stimmung. Nee, ich glaube, denen geht es eben nicht wirklich gut und vor allem, es gibt keine Aufbruchstimmung. Also die sehen kein Licht am Ende des Tunnels. Da gibt es nichts, wo sie sagen, und jetzt wird alles anders, sondern es müssen offensichtlich Leute an der Regierung sein, die, da haben sich nur die Gesichter geändert, aber das, was gemacht wird, ist immer noch das Gleiche. Mhm. Und du siehst, die leuchten eben nicht, die brennen nicht, da gibt es kein Ziel, ne? Ja. Und insofern gucken sie mich eben an, wie ich damals angeguckt wurde, als ich von der Stadt aufs Dorf gekommen bin. Also, ja, ist irgendwas, ja. Also, eben nicht offen. Mhm. Das finde ich sehr schade. Ich gucke auch, wenn ich hier, ich fahre jetzt, wie gesagt, jetzt immer öfter mit den Öffentlichen, ich gucke so gerne Leuten ins Gesicht. Und wenn, manchmal entsteht da was, das ist so toll. Also, nicht nur, dass ich mit Kindern kommuniziere, ne, die dann irgendwie... Mhm. Die Bahn bleibt stehen, es gibt eine Durchsage, dass es irgendein Problem gibt, Notarzt oder so, und das Kind sitzt im Wagen und sagt, Und ich so, jawohl, der Mann ist schuld. Der ist schuld, dass wir jetzt hier stehen bleiben und auf einmal rundherum alles so. Ja. Ja, und dann kommen Gespräche in Gang und das kann sehr schön sein.
Auf jeden Fall. Ja. Das finde ich auch gut, sowas sollte man immer forcieren mal, damit sich diese Anonymität in dieser Blase, in der man sich sonst in dieser Großstadt auch immer befindet, die auch unangenehm empfunden werden kann. Also das kann ja auch manchmal dazu führen, dass man eigentlich sich dem gar nicht mehr aussetzen möchte, weil es so ein, du bist mit hunderten Menschen in einer Bahn oder in einer Station und es gibt aber keine Kommunikation.
Niemand guckt den anderen an.
Ja.
Alle
plötzlich so, und das manchmal hat, also ich bin so groß geworden, hatte immer dieses Bedürfnis, habe das schon als 15-Jähriger schrecklich gefunden, als ich irgendwie von der Stadt irgendwie in meine Vorstadt gefahren bin mit dem Bus. So dieses, dass jeder, also früher guckte man aus dem Fenster oder hatte sein Buch oder zumindest schon Kopfhörer vom Walkman auf oder so, aber klar, es hat sich jetzt nahtlos getauscht durchs Tablet oder durchs Smartphone. Aber dieses zwangsbeschäftigt, irgendwie Hauptsache irgendwas fixieren.
Also die Anonymität hat mich schon immer gereizt. Aber gut, wenn du aus so einem Dorf kommst, wo eben die Gardinen wackeln und dir immer irgendwas erzählt wird, die wackelt mir im Arsch und guck mal, was sie wieder anhat und so, dann sehnst du dich nach Anonymität.
Natürlich, das insofern ist ja auch das Schöne, was wir hier genießen, dass du dich hier entsprechend kleiden kannst und keine Sau interessiert.
Genau.
Kannst mit Jogginghose in der Köln rumrennen.
Also wenn ich eben gefragt wurde, wo siehst denn du dich später mal und die immer so erwartet haben, so als Schauspielerin in Hollywood, musste ich es immer schwer enttäuschen, weil ich immer gesagt habe, in Berlin. Mhm. Berlin war für mich der Inbegriff von, ich kann sein, wie ich bin. Aber nur instinktiv. Also ich hätte es gar nicht so formulieren können. Mhm. Da war ich zu jung und das hat sich eingelöst. Ja, und ich bin tatsächlich, gehöre zu denen, gibt ja auch Kollegen, die eben kein Auto haben und gezwungen sind, Bahn zu fahren, die darüber abstinken. Ich muss es nicht, ich mache es freiwillig und dann setze ich mich erst recht rein und gucke die alle an und gucke nicht in mein Smartphone. Gibt aber auch die Tage, da brauche ich dann meine Kopfhörer, die Außenwelt abschirmen, weil ich das alles nicht ertrage. Mhm. Das hat aber eben dann mit mir zu tun. Ne?
Aber bist du denn in Berlin quasi so, als die Mauer fiel, so in diesen ersten Jahren Erwachsenen-Spielplatz auch so ein bisschen durch diese Clubs getingelt? Und hast du so ein bisschen diese Subkultur auch
erlebt? Ich bin gar nicht so der Clubgänger gewesen. Nee. Also was das angeht, bin ich irgendwie schon immer artig gewesen. Mhm. Das ist... Klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen trockener, als es war. Das hat aber auch, ich bin überhaupt nicht so eine Partymaus. Ich bin Partymaus dann, wenn tolle Musik läuft. Mhm. Ja? Und wenn dann Leute so anfangen und müssen sich dann die Kante geben oder müssen auch mal irgendwie sich was reinziehen oder was, dann sage ich immer, nee Leute, ich bin meine eigene Droge. Ich brauche das alles nicht, weil ich habe dann so viel Spaß mit mir selbst. Und wenn die Mucke gut ist, dann kriegst du mich immer.
Auf jeden.
Ja.
Sollte die Basis sein.
Ja. Aber ich habe natürlich dann, also als ich dann mit 18 eben nach Babelsberg bin oder was, naja, dann haben wir uns alles im Theater auch runter reingezogen. Das hat uns interessiert. Mhm. Und Clubs, naja, wir hatten unseren Studentenclub, das war geil. Ne? Mhm. Das war eine feine Szene, weil bei uns, die waren ja die Regiestudenten, also Andreas Dresen, der jetzt ja groß mit seinem, ne? Das ist alles so mein Jahrgang.
Also, das ist dein Jahrgang?
Ja, also.
Da wollte ich dich eh noch fragen, weil du hast ja bei dem... 99?
Nachtgestalten mitgespielt. Ja, das war ein bisschen traurig, weil ich spielte eine Hotel-Empfangsdame und hatte einen Monitor neben mir und die haben bei den Dreharbeiten vergessen, die Frequenz runterzudrehen, weil sonst läuft das doch so. Also wenn man beim Computer-Monitor die Frequenz nicht runtergedreht hat, hat das immer so Streifen gegeben und lief in so Streifen dann auf dem Bild.
Ja.
Und das haben sie zu spät festgestellt. Wir hatten abgedreht, die hatten alles schon im Schneideraum. Mhm. Und dann haben sie festgestellt, sie haben die Frequenz nicht runtergedreht und konnten die ganzen Einstellungen auf mich mit dem Monitor nicht nehmen. Und ich war so gut wie rausgeschnitten. Man hört mich immer nur aus dem Off und sieht mich
einmal.
Ja, was soll's.
Ach, schade, weil ich dich eigentlich nur fragen wollte, wie die Zusammenarbeit mit ihm war. Weil ich war zum Beispiel bei der Tim Thaler Premiere im Theater im Kino in Potsdam,
ja,
wo er dann auch zugegen war. Und mein größerer Bruder ist so ein großer Fan, das ist einer seiner Kindheitsgeschichten, Tim Thaler, und war halt so neugierig auf den Film und mochte ihn irgendwie auch als Filmemacher. Und ich meine, Sommer vom Balkon und so, das hat er natürlich geprägt als toller deutscher Film.
Ja. Ich mag ihn sehr, weil der ist, der hat eben diesen ganz eigenen, liebevollen Blick auf Menschen. Mhm. Also schon die Geschwindigkeit seiner Filme, die Zeit, die die Schauspieler haben, spielen zu dürfen.
Ja.
Das ist ja heute fast das Gegenteil von dem, was dir sonst immer so übergeholfen wird. Ne?
Mhm.
Und ich kann nur sagen...
Toni Erdmann konnte das jetzt auch ganz gut mit langen Einstellungen und drei Stunden. Und ich habe es nicht gemerkt. Ich war geflasht im Kino und habe nicht gedacht, dass ich... Wie, das war jetzt drei Stunden?
Ja, die haben diesen besonderen Touch eben wirklich zu berühren. Mhm. Das finde ich großartig.
Ja.
Also Gundermann jetzt, ne? Das war jetzt nicht meine Musik, der ist jetzt nicht bis uns in die Provinz gedrungen, mir war das kein Begriff. Den habe ich also wirklich erst nach der Wende eben so ein bisschen für mich, was heißt für mich entdeckt, ist auch übertrieben. Ich habe den jetzt nicht tierisch gehört, aber dann wusste ich, wer es war, war zumindest informiert. Ne? Aber so liebevoll, diese Zeit auch wiedergegeben, also der schafft es eben wirklich, dass du nicht mit einem Abstand auf was drauf guckst und es beurteilst, verurteilst, sondern du steckst mittendrin und dir geht so das Herz auf.
Und siehst die Menschen halt.
Ja, du siehst die Menschen.
Ja.
Ja, ganz toller Regisseur. Ich würde gerne mit ihm arbeiten. Wieder mit ihm arbeiten, mal so richtig mit ihm arbeiten.
Du sagst, ihr seid ein Jahrgang, ja?
Also die haben ja länger studiert und sind ja später gekommen. Als Mann warst du ja vorher meist bei der Armee.
Mhm.
Also hast nicht mit 18 angefangen, sondern kamst danach. Und dann ging das Studium für Regie, glaube ich, 5 oder 6 Jahre.
Mhm.
Aber in der Zeit sind wir uns da begegnet. Und wir haben den Vorteil an der Filmhochschule gehabt, obwohl wir da für Theater ausgebildet wurden, wie überall in der DDR, hatten wir aber den Umgang mit den Filmleuten ja schon. Ja. Weil wenn die dann in ihrem Lehrplan sogenannte TV-Übungen hatten und so weiter, waren wir das Material.
Na klar.
Insofern hatten wir dann immer schon mal ein bisschen Berührungspunkte. Ja, und waren schwer beleidigt, wenn sie sich dann doch das Material aus der Busch-Schule aus Berlin geholt haben.
Die Ernst-Buschis.
Mhm.
Echt? Aber habt ihr das als Konkurrenz empfunden oder was?
Nee, aber auch da hatten wir so Minderwertigkeitskomplexe. Ne? Also die Busch-Schule hat uns schon so als Waldschule empfunden. Also da draußen, wo man keiner hinfahren wollte, von den Dozenten auch, weil es so weit draußen war.
Okay, aber heute, wenn wir jetzt so die Filmhochschule Potsdam-Babelsberg und so,
hat ja einen anderen Stellenwert. Das ist ja jetzt Universität.
Ja,
genau. Haben wir jetzt diesen Neubau. Wir waren damals noch auf die Villen verteilt. Also es war schon alles...
Charmant
und so so schlaftrunken. So. Ja. Wir wohnten über den Probebühnen. Also im schlimmsten Fall bist du mit Puschen darunter, weißt du? Mit der Kaffeetasse morgens noch und so. Und hast dann Mamo, Mamu, Mama, Mame deine Sprechübung gemacht.
Genau, erste Textlesung.
Das wirkte zumindest an der Busch professioneller. Aber ich glaube, denen hat man grundsätzlich auch so eine andere Arroganz beigebracht. Die hatten wir gar nicht. Wir hatten eben immer Minderwertigkeitskomplexe. Wir sind immer nach Berlin gefahren und haben uns das Parallelstudienjahr zu den Vorspielen angeguckt, wenn die Studienjahre dann ihre Inszenierung gemacht haben. Ne? Also nicht nur die Abschlusssachen, sondern wirklich auch die einzelnen wie hießen das immer?
Abschlussarbeiten, Jahrgangsarbeiten oder sowas?
Nee, du hast ja währenddessen immer 10 Studien gehabt. Ja, also während eines Studienjahres hattest du 3 10-Studien.
Mhm.
Dann sind wir immer rüber und haben geguckt, was machen die?
Mhm.
Na, denkst du, da wäre mal einer von denen zu uns gekommen, um Gottes Willen, ne?
Krass,
ja. Ja, also das sagt alles.
Ja.
Mhm.
Berliner Arroganz.
Die hätte mir wahrscheinlich gut getan, aber ich wusste nichts von dieser Schule, als ich mich mit 13 beworben habe. Da gab es ja kein Internet. Ich wusste überhaupt nicht, wo Schauspielschulen sind.
Da gab es kein Internet, schön.
Ja, und ich habe nur durch Zufall, hat meine Mutter in der Zeitung gelesen, dass die HFF damals im Palast der Republik einen Tag der offenen Tür gemacht hat. Und da war kurz beschrieben, da wurde gezeigt, was also so zur Aufnahmeprüfung so abverlangt wird. Und da stand dann die Adresse drunter.
Mhm.
Und so habe ich von dieser Schauspielschule erfahren. Und da ich nur von der wusste, habe ich mich dann da beworben. Und die haben mich dann eben auch genommen. Wie das eben dann so ist.
Ja. Reicht doch.
Ich wusste nichts von Leipzig, von Rostock.
Ja.
Ja. Ja, sollte alles so sein. Ich habe es nicht bereut. Also ganz ehrlich, wenn ich morgen den Löffel abgeben müsste, könnte ich sagen, geiles Leben.
Ist so?
Ja.
Sehr schön, Prost.
Ich habe viel schöne Sachen erlebt.
So soll es sein.
Jawohl.
Das heißt, ich brauche dir die Frage gar nicht stellen, von wegen, wenn du jetzt irgendwie hier die 5.000 Euro Sofortrente verdienen würdest, du würdest sowieso weitermachen, oder? Aber willst du wahrscheinlich dann mehr auswählen? Oder vielleicht eigene Projekte? Hast du eigene Interessen, Sachen umzusetzen?
Ich hätte eigentlich Bock, mal ein Buch zu schreiben.
Ja?
Ja. Eigentlich weiß ich auch schon, wie es heißt. Mein Mann findet den Titel aber scheußlich.
Okay.
Ja, also einfach nur Katrin. Ich hatte in meiner Generation wahnsinnig viele Katrins, die irgendwie immer eine Rolle gespielt haben. Ja?
Mhm.
Dieser Name steht auch so für die Zeit. So, ich bin ja 70er Jahre, 70er mhm. Baujahr. Da kam dieser Name relativ oft vor. Ich habe auch Momente gehabt, da hätte ich lieber Katrin geheißen als Kathleen.
Es ist auch sehr ungewöhnlich, dass du mit einem E geschrieben wirst. Ich habe dich natürlich automatisch, weil also ich habe Kathleen als Name kennengelernt mit Doppel-E. Sonst wäre es ja irgendwie so, denk gleich an Kathleen oder so kurz. Eben nicht Kathleen, sondern Kathleen oder mhm. Kathleen. Aber das ist ja Kathleen, trotzdem mit einem E.
Ja, wenn ich gemein wäre, würde ich sagen, meine Mama hat es nicht besser gewusst und hat eins vergessen. Aber wie das auch bei meiner Mama der Fall ist, hat sich da im Laufe der Jahre sich was gedreht in der Wahrnehmung und heute sagt sie, sie wollte, dass ich was Besonderes bin. Nee.
Okay, also muss man immer zweimal nachdenken.
Nee, es war aber so abgefahren, dass sie gleichzeitig mit ihrer Freundin schwanger war und die Freundin wollte ihre Tochter Kathleen nennen. Und meine Mutti wollte mich Grit nennen. Und dann hat aber die Freundin zuerst entbunden und meine Mama kam ins Krankenhaus und hat gesagt, na, wo ist denn die kleine Kathleen? Und dann sagte die Freundin, nö, meine Tochter heißt Grit.
Was?
Und so bin ich zu Kathleen gekommen.
Habt ihr einfach getauscht?
Ja, angeblich, also.
Okay, das war auch süß.
Aber das ist die Frage, wenn ich meine Mama heute fragen würde, ob sie sich daran noch erinnert. Wenn sie heute sagt, sie wollte mir nur ein E geben, damit ich eine ganz besondere Kathleen bin. Ja, ist ja auch eine feine Eigenschaft, sich das irgendwie alles schön zu reden, oder?
Ja.
Besser als andersrum.
Und wenn wir bei deinem Nachnamen sind, hast du etymologisch da mal nachgeforscht, wo das herkommt?
Ja, das ist polnisch.
Ist es?
Gawlik. Eigentlich Gawlik. Genau, mhm. Und das ist diese Art Eindeutschung, Gawlik. Aber es ist schön, also am Filmset hieß ich dann auch mal Kathleen Gorlitch.
Yeah!
Ja, bitte, wo ist mein Wohnwagen? Gorlitch.
Ja. Wann drehst du internationale Serien?
Ja. Hast du Interesse? Ja, genau, und dann hieß es immer, wo bist denn du geboren? In Sommer da. In Schweden? Und dann in Amerika Sommer, aufgewachsen? Ja. Sommer da. Ja. Und ich so, nee, ich hab's nur von Thüringen bis Berlin geschafft. Ja. Ja, ich habe auch irgendwann mal überlegt, ob ich mir noch ein zweites E kaufe. Aber dann dachte ich, ach nee. Psst,
hey, ich
zu dem Glücksrad, weißt du so. Bing, bing, ich kaufe ein E. Nein, aber ich glaube, der Aufwand, der stand irgendwie komplett im Widerspruch zu dem, was es dann gemacht hätte.
Ja.
Ja.
Sag mal, und jetzt bevor wir angefangen haben, hast du gerade noch angefangen zu erzählen mit Vera. Du hast ja für das Lauscherlounge-Hörspiel Tinnitus.
Mhm.
mitgespielt und das war On Location
mhm.
und mit einer Regie, die glaube ich halb so alt ist wie du. Wie war das?
Zauberhaft.
Ja?
Ja, das habe ich aber schon, also dadurch, dass, sag bitte nochmal den Namen, ich habe jetzt schon so
Max.
Viel Intus, Max. Max hatte das ja selbst geschrieben
ja.
und es zeichnete sich oh, 1, 2, 3, ich trinke mal da hinten, ne? Prost. Bling. Das zeichnete sich ziemlich schnell ab, dass die Rolle, für die er mich angefragt hatte, zeitlich nicht passte.
Stimmt.
Das wären fünf Tage gewesen und davon hatte ich schon zwei, da war ich schon komplett gebucht.
Mhm.
Das habe ich sehr bedauert und die Anfrage kam ja erstmal nicht von Max direkt, sondern von euch.
Mhm.
Und dann musste ich aber unbedingt noch an den Max ran und musste ihm sagen, dass ich dieses Buch ganz toll finde.
Mhm.
Und deshalb bitte bei dem nächsten Projekt, was er macht, egal was, mich unbedingt wieder fragen soll, ob ich Zeit habe. Weil ich wollte ihn unbedingt kennenlernen und mit ihm arbeiten. Und das hat sich eingelöst. Weil kurz danach hat er gesagt, Mensch, dann spiel doch die andere, wenn du nur an den Tagen kannst. Da dachte ich, voila, so sollte es sein.
Ja, also wärst du auf Vera Tells Rolle besetzt genau. gewesen? Okay.
Genau.
Mhm.
Und das war sehr, sehr schön.
Mhm.
Und da konnte ich dann wieder, ne, das hatte dann schon wieder was von Theater. Abgesehen davon haben wir auch noch im Theater unterm Dach dann auf der Bühne die Szene aufgenommen.
Mhm.
Und dann eben Vera als meine Kollegin neben mir nochmal für mich neu zu entdecken, weil man sich eben im Studio nicht mehr begegnet und sich nicht wirklich kennenlernen kann. Und dann zu merken, oh ey, und dann auch noch hier reinzuhören in ihr Interview bei euch.
Mhm.
Und dann zu merken, ey, es könnte echt eine Freundin von mir sein. Es war schön, hat sich echt schön angefühlt.
Cool.
Ja.
Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie da so die Resonanzen sein werden.
Mhm.
Schon sehr ungewöhnlicher Stoff.
Mhm.
Für Hörspiel auf jeden Fall.
Ja, mutig.
Mhm.
Und natürlich liest es sich wie ein Drehbuch, ne?
Ja.
Also eigentlich muss es verfilmt werden und da soll es ja wohl auch irgendwann mal hin. Oder das war ja vielleicht auch die Idee
dahinter, das so zu schreiben. Grundidee mal jetzt umgearbeitet als Hörspiel. Mhm. Ich glaube, sowas stand da auch dahinter. Mhm.
Ja. Ja, und das war auch ein schönes Gefühl, trotzdem die Crew ja neu war, sich auch so frei zu fühlen und so dieses Vertrauen zu spüren. Und dass da auch jemand ist, der sagt, ey, ich habe dich ja nicht umsonst besetzt, mach mal. Mhm. Ne? Und gar nicht so viel vorgibt und sagt, mach mal. Oder ich habe mir da, sondern mach mal und ich guck mal.
Ja.
Und dann zu merken, wie die leuchten.
Ja, ja, das ist immer das Schöne. Ja. Ne? Ja. Mhm. Abliefern und überzeugen ist toll. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert hat.
Ja, also auch.
Aber hast du den Text dann frei interpretiert? Bist du ein bisschen abgewichen oder sowas? Weil das ist ja gerade bei dieser rein wörtlichen Rede.
Naja, also ich habe dann den zwar vor mir gehabt und konnte ablesen, aber ich habe ihn natürlich nicht so gesprochen, als ob ich ablese, sondern da waren natürlich Stocker drin und was man eben so macht, wenn man nach Worten sucht und eben frei spricht. Mhm. Ich glaube, es hört sich dann natürlich an. Und das war eben klasse, dann eben mit einer Vera an meiner Seite wer war mein Kollege? Entschuldigung, ich bin mit Namen, ich habe echt, meine Festplatte ist voll, sage ich immer.
Ich weiß gerade auch nicht.
Ganz bekannter Filmschauspieler, zauberhafter Kollege. Und da wir alle so getickt haben, ging das total auf, es hat gepasst wie Arsch auf Eimer. Du hättest auch, also wenn der Regisseur, wenn der Max gesagt hätte, so und jetzt legen wir den Text mal weg und jetzt improvisiert die Szene, hätte ich mich mit dem sofort wohlgefühlt und gesagt, das wird was. Das klingt ein bisschen anders, aber es wird was. Das war schön. Weil es gibt ja auch so welche, die können dann das Blatt nicht loslassen, ne? Oder sagen, du hast jetzt aber nicht das gesagt. Da steht aber das und das, das ist mein Stichwort. Und du denkst so,
was. Ich glaube, das würde mir erstmal so gehen. Ich bin also erstmal diese Sicherheit haben.
Ja.
Also ich kenne das, also ich habe als Jugendlicher und als Kind Theater gespielt und ich war überhaupt nicht in der Lage, so frei zu sein. Und ich habe auch den Überblick über diese Stücke nie so gehabt. Sondern ich sehe das zum Beispiel, mein Papa ist Theaterpädagoge und der macht eben auch Kinder- und Jugendtheater. Und der hat sich da in Anführungsstrichen Kinder gezüchtet, die sind so umsichtig, die machen alles hinter der Bühne, die soufflieren sich, die machen bestimmt, du hast jetzt einen Auftritt, also organisieren sich komplett.
Ja, ja.
Und die können auch reagieren, wenn jemand einen Textaussetzer hat und sowas. Und bei mir war das damals einfach, ich war da wohl nicht in der Lage. Wenn ich einen Hänger hatte, war ich raus. Und dann musste ich die Soufflöse haben und und ich war da nicht so frei. Also das ist, ja.
Na, das deswegen ist es krass. Dann scheint er ihnen offensichtlich ja sehr viel Vertrauen entgegenzubringen. Total. Und dann hast du das plötzlich auch, dann traust du dich das auch. Ja. Ist aber alles auch, ne, ein Erfahrungswert. Also du musst natürlich deine Erfahrung erstmal machen.
Das genau, du musst auch einfach ein bisschen den Text lernen. Ich habe immer den Text bei den Proben gelernt. So.
Das mache ich aber auch. Also ich bin auch jemand, der eben.
Das musste dann auch reichen, auch wenn das mal mehr war.
Ah, okay.
Ich hab mir nie als 14-Jähriger, und dann habe ich genau. Und das war dann irgendwann mal nötig und dann bin ich aber auch ausgestiegen, weil es mir zu krass wurde. Da kam also voll die Pubertät zum Tragen und ich habe gemerkt, dass ich auf einmal nämlich das Publikum war und konnte nicht mehr in meinem Film bleiben auf der Bühne und ach krass. Naja, und dann kam irgendwie echt zu viel Text, den man dann doch nicht mehr irgendwie über den 10 Proben.
Ja, manchmal gibt es ja auch so Text, der will irgendwie nicht in den Schädel rein, ne? Und ich habe dann für mich so eine Strategie entwickelt, indem ich den dann einfach auf meinem Heimat in meinem Heimatdialekt sage. Und dann gibt es irgendeine emotionale Verbindung, sodass ich sofort dann eine Haltung habe. Und wenn ich eine Haltung habe, lernt sich der Text auch auf einmal. Ne? Also wenn du anfängst mit, Molière, Tartuffe, wo sich ja dann auch noch alles reimt. Madame bekam am Abend leichtes Fieber und leider ist es noch nicht ganz vorüber. Dann kannst du es irgendwie so da. Oder du sagst ihn einfach mal auf Thüringisch. Madame bekam am Abend leichtes Fieber. Und leider ist es noch nicht ganz vorüber. Und schon komme ich in die Richtung der Figur. Irgendwie hilft mir das. Und okay. Dann schließen sich hier oben irgendwie die Synapsen anders und ich kann das behalten und habe einen Gestus dazu, habe ein Bild von der Figur, die ich da bin. Und dann verwandelt sich automatisch mein Körper, mein Gesichtsausdruck, meine Stimmlage wird eine andere.
Nicht schlecht. Über den Dialekt.
Ja. Der nicht gerade der schönste ist.
Ja, aber musstest du das rausprügeln? Also das ist ja bei vielen,
naja,
hört man es immer, das hatte auch bestimmten was, Nuancen.
Also das ist so zweischneidig. Also ich glaube, wenn man musikalisch ist, und dazu zähle ich mich, dann ist man sehr begabt, Dialekte anzunehmen. Ne? Also du kannst mich auch morgen nach Wien schicken und dann werde ich den
Schmäh machen.
Ja, sofort.
Ja.
Es wird nie perfekt sein, natürlich, aber darum geht es auch nicht. Ja. Aber ich habe dann auch Bock, mich da einzubringen und da zu assimilieren. Ne?
Ja, total.
Und es hatte natürlich so einzelne Sachen. Besonders das A musste mir so ein bisschen abtrainiert werden, weil es A war sehr dunkel gefärbt. Mama hatte immer sowas, ne? Mhm. Und meine Vorsprechrolle war natürlich die Julia, als Romeo und Julia. Und da ich dann immer, Amme, Amme, die musste ich ja dann immer rufen. Aber ja, irgendwie hat es gereicht. Also die haben mich verstanden da unten, sonst hätte ich halt einen Studienplatz nicht gekriegt, gell?
Gut, aber da haben sie ja eh alle so gesprochen, oder? Oder nee. Viel? Nee. Ja, gut, in Potsdam nicht, aber dann...
Die haben sich schon, also alle da sehr gut artikuliert. Mhm. Also bis hin zu, dass ich dachte, dass die da, also meine Kommilitonen bestimmt alles Kinder von berühmten Schauspielern sind und Tänzern und so. So wirkten die erstmal. Mhm. Dass die Ohren nur mit Wasser kochen und ohne von berühmten Eltern abstammen, das habe ich dann sehr schnell gemerkt, ne? Aber ja, ich glaube, wenn du so Schauspielstudent bist und aus einer Stadt zum Beispiel wie Weimar kommst, dann hast du schon so eine Attitüde. Die hatte ich nicht, als ich vom Dorf kam. Ich dachte nur immer, hoffentlich sieht mich keiner.
Was aber eigentlich kommst du aus Erfurt.
Aus der Nähe von Erfurt, aus Sömmer da. Das hat es nicht besser gemacht.
Okay. Kathleen, was hast du dir denn überlegt heute noch?
Textmäßig?
Textmäßig. Gibt's
ja, ich habe was mitgebracht von einem Freund von uns.
Mhm. Von uns?
Also von einem Freund meines Mannes und demzufolge auch mein Freund.
Okay. So ist das, ja?
Der ist eigentlich Arzt.
Ja.
Ein toller Arzt. Und der schreibt und, wie ich finde, er schreibt köstlich. Er hat einen ganz tollen Humor. Mhm. Und er hat eine Kurzgeschichte geschrieben. Also das sind jetzt hier so 2,5 Seiten.
Mhm.
Und ich dachte, so vom Aufwand her wäre das okay.
Perfekt.
Und mal sehen, ob ich die Zeilen noch sehe oder ob sie sich übereinander schieben.
Ich kann dir nur Taschenlampen-App mit dem Handy anbieten, ja, wenn du noch mehr Beleuchtung brauchst.
Nee, nee, ich will gucken mal.
Ich gebe dir ein Spotlight. Mhm. Vorhang auf!
Yay! Genau. Ich hoffe, es trägt. Ja. Unterbrich mich, wenn es langweilig wird.
Ach, auf 2,5 Seiten? Ich glaube nicht. Es sei denn... Du sagst, du hast immer früher viel zu schnell gelesen und du liest jetzt in absoluter,
also ich
dreifacher Verlangen. Genau.
Also ich tendiere dazu, zu schnell zu lesen, das weißt du ja, aber ich glaube, ich habe das ein bisschen gelernt und jetzt bin ich ja eh ein bisschen gedämpft durch den Alkohol.
Mm. We like.
Ja, späte Erkenntnis. Die unansehnliche Dame mit dem länglichen Kopf hinter dem Schalter der Anmeldung hielt ihre künstlichen Fingernägel gelangweilt in das Licht und betrachtete sie mit einem Gähnen, was ihrem Gesicht kurzzeitig beinahe einen munkschen Ausdruck verlieh. Lange ignorierte sie das penetrante Läuten des Telefons, bis sie es mit einer ausladenden Bewegung abnahm und in unerwartet hohem Ton »Städtisches Krankenhaus Süd, Sekretariat Professor Meyer Bauer am Apparat« in die Muschel sang. »Ein OP-Termin!« Jeder in der benachbarten Wartezone hörte gleich, dass ihr Gegenüber schon verloren hatte. »Nein, nein, ich bitte Sie, vor März ist da nichts zu machen. Ja, dringende Fälle haben wir hier jeden Tag. Nein, ich kann nicht, der Professor operiert. Schönen Tag noch!« Gleich den Worten knallte sie nun mit dem Hörer und ließ ein abfälliges Stöhnen vernehmen. Die Fahrstuhltür öffnete sich mit einem fröhlichen Kling. Und ein älterer Herr am Rollator mit Hut und weißem Schnurrbart erschien auf der Bildfläche. »Zu Meyer?« fragte der Alte, die beiden Wartenden, die wortlos und scheinbar eingeschüchtert auf die offenstehende Tür zur Anmeldung zeigten. Zufrieden nickend lenkte der Mann sein Gefährt ins Sekretariat. Er ließ ein erfrischendes »Morgen« erklingen, lüftete kurz seine Kopfbedeckung und klopfte überraschend energisch auf die Theke. Die Frau mit der ovalen Faszie schreckte aus ihrer inneren Abwesenheit auf. Zwei kleine Äuglein funkelten zwischen ihren dünnen blonden Strähnen und starrten den Eindringling verärgert an. Ihre schmalen Lippen ließen ein »Ja« entweichen. Mal kurz Nase putzen.
»Ich habe eine Verabredung mit Herrn Meyer.«
»Mit Herrn Professor Meyer, meinen Sie. Wie ist Ihr Name?«
»Kowalski. Urs Kowalski. Und Sie?«
Ein freundliches Lächeln begleitete seine Gegenfrage. »Bauer«, antwortete sie reflexartig.
»Na, das passt doch.«
Aus der Wartezone war ein hüstelndes Lachen zu hören.
Also, Herr Meier erwartet mich um 9 Uhr.
Moment, Moment. Die Vorzimmerdame machte sich etwas unbeholfen an ihrem Computer zu schaffen. Erst brauche ich Ihre Daten. Geboren?
1. April vor 90 Jahren.
Welches Jahr? Das Lächeln auf seinem Gesicht wurde etwas breiter.
Ach so, mein Täubchen. Kopfrechnen ist wohl nicht so Ihre Stärke, was? Also, es war das wundervolle Jahr 1924. Das Jahr, in dem Lenin starb. Glauben Sie an Seelenwanderung? Reinkarnation?
Bitte wie? Das blonde Ei schien gänzlich überfordert.
Nein, ich auch nicht.
Also das hier ist keine Rateshow, sondern die Chefambulanz der Urologie. 1924, sagten Sie. Den Rest füllen Sie jetzt gefälligst selbst aus und nehmen im Wartezimmer Platz. Sie sind ja hier nicht der Einzige, der Schwierigkeiten mit dem Wasserlassen hat. Die Verwirrte hatte ihre Fassung wiedererlangt und stimmte dem bewährt dreisten Ton an.
Oh, pardon, Fräulein Bauer. Ich wusste ja nicht, dass Sie unter Problemen mit der Blase leiden. Da ist Ihre verstimmte Ungeduld zu entschuldigen. Ich selbst bin allerdings in einer anderen Angelegenheit hier. Raus!
Herr Kowalski griff nach dem Formular und parkte rückwärts zwischen zwei Männern mittleren Alters auf der gepolsterten Wartebank ein. Mit einem erwiderten Kopfnicken proklamierten die Anwesenden eine tief empfundene Solidarität beim Kampf, die scharfe Barriere des Vorzimmers zu überwinden. Herr Hasenrot, bitte. Eine hochattraktive Arzthelferin trat aus der Tür zum Untersuchungszimmer und versprach ein Paradies jenseits der Bauerschen Todeszone. Der rothaarige Sitznachbar zur Rechten legte sein Automobilmagazin zurück auf den Stapel Journale und erhob sich. Ein zartes Rascheln begleitete nun seine Bewegungen, was den Blick der Wartenden auf die im Gesäß auffallend ausgebeulte Hose lenkte.
»Treten Sie ein«, erklang eine sonore Männerstimme.
Der Gewindelte verschwand im Reich des Herrschers über die harnableitenden Organe. Kowalski hatte den Fragebogen ausgefüllt und legte den Kugelschreiber zufrieden auf einem Tischchen ab.
»Und? Was treibt Sie zu, Eiermeier?«
fragte er den noch Verbliebenen mit verschwörerischem Augenzwinkern.
»Wollen die Testikel nicht mehr? Oder gibt's etwa Probleme mit dem Schwellkörper?«
»Bitte, wie? Prostata, die Prostata«,
entgegnete der etwa 60-Jährige mit Stirnglatze und vergrub seinen verstörten Blick hinter der hochgezogenen Tageszeitung.
»Also, als ich in Ihrem Alter war, da wurde die Vorsteherdrüse ja täglich geschmiert. Da, naja.«
Der Rollatorpilot registrierte, dass sein Mitstreiter wenig Bereitschaft zur Kommunikation zeigte. Und so wurden die Telefonate der Anmeldung zur dominierenden Unterhaltung.
»Das interessiert mich nicht. Es ist mir egal, ob harter oder weicher Schanker. Termine gibt's erst im nächsten Jahr. Und daran ändert auch Ihre Vorliebe für leichte Mädchen nichts. Peng.«
Entschuldigung, Peng gehört nicht dazu zum Dialog, sondern Peng.
»Mensch, hat die Feuer!«
kommentierte Kowalski anerkennend den Monolog des blonden, antisyphilitischen Schutzwalls der städtischen Urologie. Nach einer halben Stunde fragte er sich allerdings, ob Eiermeiers Callcenter nicht eher die kurzfristige Insolvenz der hiesigen Urologie beabsichtigte. Er selbst hatte den Termin durch die Heimleitung seiner derzeitigen Pflegeeinrichtung erwirkt und war jetzt voller Hochachtung für deren Ausdauer. Endlich galt ihm das sympathische Lächeln der in engem Weiß gekleideten Aphrodite.
»So, dann müssen Sie Herr Kowalski sein. Kommen Sie bitte.«
Falsch gelesen. Konzentrazione bitte.
Okay.
»So, dann müssen Sie Herr Koslowski sein. Kommen Sie bitte.«
»Kowalski, Urs Kowalski, mein Engel.«
Die Arzthelferin errötete. Er schob sein Gefährt in das scheinbar leere Zimmer des Chefarztes und war beeindruckt von der überdimensionierten Räumlichkeit.
»Wow, der Palast des Pinkelprinzen! Prinzen, Prinzen, Prinzen.
Erst in gefühlter Entfernung einer halben Tagesreise entdeckte er am anderen Ende des Zimmers, hinter einem ausladenden Eichenschreibtisch, einen überraschend jungenhaft wirkenden Mann im weißen Kittel mit Krawatte.
»Könnte man so sagen«, bemerkte dieser und rührte dabei hörbar in einer Tasse.
»Oh, verzeihen Sie meinen Jargon.«
»Kein Problem, Herr Kowalski.«
Meyer studierte die leere Karteikarte.
»Schwester Gabi, nehmen Sie dem Herrn doch bitte seinen Mantel ab und helfen ihm auf den Stuhl.« »So, Sie sind also 90 Jahre und das erste Mal bei uns.«
»Korrekt.«
»Wo drückt denn der Schuh?«
Meyer lehnte sich in seinem Stuhl zurück und rührte erneut im Porzellan, bevor er den Teelöffel auf der Untertasse ablegte. Er betrachtete den alten Mann wohlwollend.
»Ich will Verantwortung übernehmen.«
Der Chefarzt kräuselte die Stirn.
»Bitte was?«
Kowalski hatte es sich gerade auf dem Untersuchungsstuhl bequem gemacht.
»Sterilisation! Sie verstehen schon! Hier, schnipp, schnapp!«
Er zwinkerte Meyer zu und seine Finger vollzogen einen imaginären Scherenschlag.
Meyer prustete laut und zerstäubte seinen eben erst genippten Earl Grey in die Weiten des Raumes.
»Wie bitte?«
Der Arzt blickte erst ungläubig auf seinen Patienten. Dann griff er in die Hosentasche, entfaltete ein baumwollenes Taschentuch und tupfte sein Kinn und den Kittel ab.
»Sie sind 90«, bemerkte er fast streng.
»Ja und? Was hat denn das damit zu tun? Methusalem zeugte noch mit über 180 Jahren Nachwuchs und nahm dabei vermutlich keinen unerheblichen Einfluss auf die Geschichte der Menschheit. Demzufolge bin ich gerade in der späten Pubertät. Und Sie wissen, was da abgeht.«
Er zwinkerte erneut, diesmal jedoch in Richtung der Schönheit in Schwesterntracht, und faltete erwartungsvoll seine Hände vor dem Bauch.
»Ja, aber im Gegensatz zu den spirituellen Ausführungen der christlichen Gemeinde tickt bei Ihnen die biologische Uhr.«
»Eben, eben. Und meine Uhr, Monsieur le Docteur, tickt so kräftig wie gerade aufgezogen. Das Federwerk der Leidenschaft, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, scheint mit voller Spannkraft geradewegs frisch aus der Uhrmanufaktur ausgeliefert zu sein.«
»Ja, aber die Gelegenheiten. Leben Sie denn in einer festen Beziehung?«
Dem urologischen Chefarzt fiel es schwer, seine begründeten Zweifel angemessen zu verpacken.
»Wo denken Sie hin? Wir sind in der modernen Zeit angekommen. Monogamie gehört doch der Vergangenheit an.«
Schwester Gabi konnte scheinbar den philosophischen Ausführungen der beiden Herren nicht mehr folgen und machte sich ordnend an den Untersuchungsinstrumenten zu schaffen. Auch Meyer gab seinen initialen Widerstand auf und schaltete in den Routinemodus.
»Mhm. Nun denn, dann schauen wir uns das Corpus Delicti doch einmal an.«
2 Wochen später lag Kowalski auf dem OP-Tisch. Die Voruntersuchungen waren problemlos verlaufen. Nur die Krankenkasse hatte ihre Zweifel angemeldet, schließlich aber, vermutlich aus Kostengründen, nicht auf teure Diagnostik wie Spermatogramm oder erektile Funktionstests bestanden. Kowalski sonnte sich nun im Schein der OP-Lampen und suchte das Gespräch mit dem Chirurgen, der gerade die örtliche Betäubung setzte.
»Ich hoffe, Sie haben die Vorlesung »Der männliche Hodensack und seine Innereien« aufmerksam verfolgt. Nicht, dass Sie gleich wie die Bombenentschärfer in The Final Cut den falschen Draht durchtrennen und Ihnen das Ganze um die Ohren fliegt.«
Meyer ging die distanzlose Redefreudigkeit seines Patienten schon jetzt auf die Nerven. Er gab der Stand-by-Anästhesistin ein Zeichen und diese machte sich an der laufenden Infusion zu schaffen.
»In meiner Zeit als Schöffer am hiesigen Landgericht begegnete mir einmal ein Gynäkologe, dessen mangelhafte anatomische Kenntnisse zu größten Verwirrungen im weiblichen Unterleib geführt hatten. Die Anklage beschuldigte ihn der Fahrlässigkeit.«
Der Patient stockte, mitten im Satz. Ein schwaches Sedativum hatte die Blut-Hirn-Schranke passiert und ihn in einen zarten Schlaf versetzt, sodass die Anwesenden in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen konnten. Kowalski stand in engen Lederhosen auf der Bühne, das Mikrofon in der Hand. Sein Hemd war durchgeschwitzt, die Scheinwerfer brannten im Gesicht und die Band holte zum letzten Akkord aus. Die Massen im Zuschauerraum sangen den Refrain lauthals mit und waren von den Ordnern kaum noch auf Distanz zu halten. Als der letzte Ton erklungen war, hörte er sie. Zwischen dem frenetischen Beifall und den grölenden Zugaberufen war der weibliche Chor der fast ohnmächtigen Groupies deutlich zu vernehmen. Sie kreischten und riefen einstimmig: Ich will ein Kind von dir!
Hallo? Hallo?
Kowalski erwachte aus seinen süßen Träumen. Er öffnete die Augen und erblickte Meier, der sich mit grüner OP-Haube und herabhängendem Mundschutz über ihn beugte. Na, wie geht's denn unserem kleinen Moschusochsen? Wieder unter den Lebenden?
Es ging mir nie besser,
prahlte Kowalski mit trockener Zunge.
Und? Waren Sie erfolgreich?
Wie man's nimmt, antwortete Meier mit einem kleinen Augenzwinkern und öffnete die OP-Tür.
Hey, was soll das denn heißen?
Der Urologe drehte sich noch einmal um.
Ach, wir haben den Sack aufgemacht. Aber er war leer. Einfach leer.
Jetzt habe ich auch noch die Plante versaut mit einem Versprecher.
Na,
unerträglich.
Wie jetzt?
Ja. So sieht's aus. Also so, auf so eine Gedanken kommt man, wenn man einer der besten Chirurgen im Hals-Nasen-Ohren-Bereich dieses Landes ist.
Nicht Urologe.
Nicht Urologe. Hat sich ein anderes
Kollegen.
Ja, unbedingt.
Thema geschnappt. Hervorragend. Aber auch schön interpretiert von dir.
Das war Kathleen Gavlich und ihre Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten@lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt's nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes.
Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcast-Kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit.
Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal, ob lustig oder traurig. Gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens.
Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge alle Podcasts.
Also, ahoi,
ciao,
tschüss
und
bis zum nächsten Mal
bei
Hörgestalten.
Shh.